And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will.
Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zurück im Bucketheads Podcast. Ich bin Kevin und wir sprechen über die Serie The Mandalorian, die zweite Staffel, Kapitel 12, The Siege, die Belagerung. Regie Carl Weathers, Drehbuch John Favreau. Und ich bin wieder nicht alleine, hier ist der Felix. Hallo Felix.
Hi Kevin.
Und hallo Lasse, hi.
Moin Kevin, hi.
Moin, moin, moin. Mein Gott, was haben wir für ein Kapitel zu besprechen? Das war der Knaller, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde, hier steigert sich jede Folge nochmal wieder ein Stück.
Wie ist denn so dein Gesamteindruck, Felix, wenn du das mal so formulierst? Wie ging es dir danach und was hast du so mitgenommen daraus?
Ich habe viel gelacht, es gab viel Action. Ich fand, das war so ein richtig schönes Gefühl von dem alten Team wieder vereint. Dieses Reunion-Gefühl, ich fand es einfach herrlich.
Und Lasse, mit welchem Gefühl bist du daraus?
Boah, ihr kennt es ja mit meinen Gesamteindrücken. Das ist ja immer sehr gemischt und das war dieses Mal ähnlich, denn zuerst war das so eine richtige Wohlfühlfolge für mich, denn das komplette erste Drittel besteht aus richtig schönen und netten Szenen. Direkt zu Beginn versucht da Baby Yoda auf Mandos Anweisung ja in so knuffiger und tollpatschiger Art und Weise die Razor Crest zu reparieren.
Put the red one where the blue one was and put the blue one where the red one was. But be careful. They're oppositely charged, so keep them away from each other. Make sure you hold them apart from... No, hold them apart.
Ich denke mal, da hat Felix auf jeden Fall gelacht.
Und wie?
Und dann haben wir ja endlich unser ersehntes Wiedersehen mit Greef Karga und Cara Dune, denen es ja blendend geht, ne? Die strahlen richtig, als der Mando da ankommt und sie ihn sehen und Greef Karga knuddelt da direkt mit dem Kind rum.
And you come here, little one. And has Mando been taking good care of you, huh? Have you been taking good care of him?
Yeah.
Yeah, he said yeah. Oh, yeah.
Und diese kleine Stadt von Navarro strahlt auch ganz neu unter der Obhut von den beiden. Die haben da sogar eine Schule in dieser alten Kopfgeldjägerkantine eingerichtet. Ich war hin und weg. Und auch die Mission, auf die sie sich denn ja machen, die sieht ja erstmal wie so ein Selbstläufer aus, ne? Die lasern sich da durch, ohne große Mühe. Und Mando ist das erste Mal wieder seit den letzten beiden Folgen so richtig dieser strahlende, schillernde Held, den wir wieder zu sehen bekommen. Aber dann kommt ja diese ganz große Überraschung mit dieser Laboreinrichtung. Wir werden da ja später noch genauer drüber reden.
I thought you said this was a forward operating base.
I thought it was.
No, this isn't a military operation. This is a lab.
Und diese eingangs beschriebene Feel-Good-Stimmung, die war dann komplett dahin. Und ich war nur noch am Spekulieren. Und das wurde durch diese letzte Szene der Folge dann ja auch nochmal extrem angeheizt.
Ja, richtig.
Does he still have the asset?
Yes, our source confirmed it.
And we will be ready.
Insgesamt eine sehr, sehr coole Folge, die mich einerseits richtig glückselig lächeln ließ auf dem Sofa, als ich sie gesehen habe. Und andererseits hat die viel Besorgnis in mir ausgelöst. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, Kevin?
Ja, mir ging das genauso. Vor allen Dingen vom Gesamtgefühl dachte ich auch erst, okay, der Mando, der muss jetzt erstmal wieder auf so eine Sidequest, ne, das Schiff reparieren, weil sonst schafft er es nicht bis zum nächsten Ziel. Und dann wurde diese Sidequest in der imperialen Basis sowas von relevant für das große Ganze. Also der rote Faden, der ist auf allen Ebenen erkennbar. Auf der globalen Ebene dieses, wir erfahren Wesentliches über die Agenda von Moff Gideon. Und kriegen auch so ein Gefühl dafür, wie groß das ist und noch werden könnte. Und auf der charakterlichen Ebene, vor allem bei Cara Dune, war ich begeistert. Also die kriegt einen enormen Kick in dieser Folge. Und auf der Beziehungsebene, vor allen Dingen zwischen dem Mando und dem Kind, Wahnsinn. Überall wird die Geschichte da für mich so stimmig und augenöffnend fortgeschrieben. Und da verbindet sich das für mich alles immer besser zu einer großen Geschichte. Und auch keine 0815-Geschichte, sondern eine Geschichte mit Herz und Seele. Und dabei so viel vielfältige Action, Spannung, das Star-Wars-Universum wurde vertieft. Wir haben wieder bekannte Wesen gesehen und technologische Dinge in einem ganz neuen Kontext. Dadurch haben die so gewonnen. Ich hatte einen kleinen Knick beim Humor. Da hatte ich beim ersten Gucken ein gemischtes Gefühl. So bei manchen Aktionen des Mithral und des Kindes habe ich mich gefragt, okay, wo wollen die jetzt mit diesem Humor hin? Ist das nicht ein bisschen viel? Aber das war nur beim ersten Gucken so. Beim zweiten Gucken hatte ich schon meinen Frieden damit gemacht. Der Mithral ist so fantastisch. Das Kind ist so toll. Ich hatte Spaß und bin gleichzeitig total aufgeregt, wo das hingeht, was die uns gezeigt haben. Und ich freue mich darauf, dass wir darüber sprechen können. Konntet ihr euch entscheiden für eine Lieblingsszene? Felix?
Oh, ich fand's schwierig, weil ich nicht weiß, ob ich mich in der Folge wirklich für diese vermeintliche Offenbarung entscheiden soll oder doch für den Humor oder einfach die coole Action. Ich glaube, ich entscheide mich dann wirklich für dieses Geheimnis im Labor. Also diese ganze Laborszene. Hurry up, purge the drives. Sind ja die beiden Techniker, die so ein bisschen aussehen wie die Techniker von Galen Ursos Todesstern-Einheit.
Die haben die gleiche Uniform, aber ein anderes Abzeichen. Die Uniform ist gleich geschnitten, aber das Abzeichen auf der Schulter ist nicht das von Project Stardust oder von dieser geheimen Initiative, sondern das ähnelt der Kloneinrichtung auf Kamino. Wenn du siehst die Bilder aus Episode 2, wo die jungen Klone ausgebildet werden, da auf der Schulbank sitzen. Die haben auf dem Oberarm auch so eine Badge und da sind auch ein langer Strich drauf und ein kurzer Strich und auf dem kurzen Strich ist ein Punkt. Und das Logo, was jetzt hier diese imperialen Wissenschaftler haben, sieht dem ganz ähnlich aus. Es ist ein bisschen strikter gezeichnet, aber es ist von der Struktur her ähnlich.
Das passte dann zu unserem Doktor aus der ersten Staffel, ne?
Mhm.
Der hat das ja auch schon so auf dem Arm. Ja, auf jeden Fall, wie sie da versuchen, die Daten zu vernichten, das fand ich ziemlich interessant, weil ich mir denke, okay, das ist ein Posten, der ist schon so lange eigentlich quasi verlassen mit nur noch einer Notfallmannschaft besetzt. Warum ist es denen jetzt gerade so wichtig, wo scheinbar der Energiereaktor in die Luft fliegt, jetzt unbedingt noch Daten zu löschen, wo ja theoretisch alles gerade den Bach runtergeht? Aber man hat ja dann quasi so einen kleinen Ausblick bekommen, warum das so sein könnte. Ne, diese schönen Tanks, vor denen sie dann da stehen. What the... Und dieses schöne Theme, was im Hintergrund läuft. I thought you said this was a forward operating base. Da kriegen wir, oder ich habe die Vermutung, dass das so ein Hinweis war, wie lange das Imperium oder dieser Rest des Imperiums schon an der Wiedergeburt des Imperators arbeitet und mit den ersten Snoke-Exponaten rumexperimentiert.
Felix geht direkt in die Vollen.
Ich gehe direkt rein, warum auch nicht. Und deswegen, dieser Ausblick und diese Spekulationen, die haben mir ziemlich gut gefallen. Natürlich nicht der Humor und so der Rest, nicht weniger, aber ich glaube, das ist so mit das, wo ich jetzt am meisten dran knabbere. Deswegen ist das, glaube ich, meine Lieblingsszene.
Okay, jetzt hast du uns dieses große Stück Fleisch dahin geworfen. Dann müssen wir Köter uns natürlich jetzt auch da drauf schmeißen. Also,
wir können es doch später aufgreifen, wenn ihr mit euren Lieblingsszenen durch seid, so als
Eigenhaben. Hast du uns angefüttert. Also was wir da sehen, sind unsere vier Helden gucken sich diese Tanks an mit den deformierten Körpern. Und da kriegt diese Musik auch diesen dunklen Einschlag mit einem tiefen Choral. Das hat mich erinnert an die Opernszene, als Palpatine die Legende von Darth Plagueis erzählt. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? No, I thought not. Of a story the Jedi would tell you. So ähnlich klingt das im Hintergrund. Und Cara Dune spricht dann aus, das hier ist keine Militärbasis, sondern ein Labor. Und der Mithral gräbt dann diese Audiobotschaft von Dr. Pershing aus. Replicated the results of the subsequent trials, which also resulted in catastrophic failure. There were promising effects for an entire fortnight, but then, sadly, the body rejected the blood. So, und du hast gleich die Assoziation gekriegt zu Papa Palpatine. Wie genau kommst du denn da drauf?
Man sieht ja in diesen Tanks schon so ein bisschen die Silhouetten und so. Und ich meine auch schon so deformierte Körper- oder Gesichtszüge gesehen zu haben, wie wir sie bei Snoke am Ende auch noch gesehen haben. Und keine Ahnung, dieses Theme im Hintergrund, da wurde ich natürlich auch nochmal in unserem Discord ein bisschen unterstützt. Da wurde auch schon wild spekuliert und da wurden Themes rausgesucht und miteinander verglichen. Also ich fand es ziemlich stimmig am Ende, wo die sich da reingehangen haben. Und diese Audiobotschaft, das passt eigentlich alles zusammen, dass sie das Imperium nach Testsubjekten mit erhöhtem Midichlorianwert suchen. Eine Kloneinrichtung. Wir wissen ja aus Episode 9, dass der Imperator sich hat klonen lassen oder dass man Klone hat anfertigen lassen für ihn. Ich finde, das passt so wunderbar alles zusammen und es macht die Episode 9 dann auch nochmal ein ganzes Stück schöner, wenn man weiß, wie weit vorher die quasi mit diesem ganzen Projekt angefangen haben und dass das nicht auf einmal in Episode 9 gegeben war.
Die Credits möchte ich dann noch gerne geben. Das hat der Daniel und der Josua in unserem Discord haben da herausgefunden, dass die Musik von Ludwig Göransson, die hier im Hintergrund läuft, heißt The Experiment. Und das klingt sehr ähnlich, sagtet ihr beide eben schon, wie das Stück aus der Oper in Episode 3, Palpatine's Teaching. Und das Stück Snoke von John Williams ist aber ja ganz deutlich angelehnt an Palpatine's Teaching. Und jetzt ist The Experiment auch wieder daran angelehnt. Also es wird alles wieder mal sehr miteinander verwoben. Und ich finde, das passt total. Man sieht da diese verformten Körper da drin. Und ich meine da so einen Kopf mit einer Narbe drin gesehen zu haben, die sehr ähnlich wie Snoke aussieht. Hast du das Gleiche gesehen, Kevin, oder war das was anderes für dich?
Für mich, natürlich gibt es diese Ähnlichkeiten und diese klaren Assoziationen, dass das Imperium hier sozusagen die Sith-Tradition fortführt. The dark side is a pathway to abilities some consider to be unnatural. Also, dass man Leben künstlich erschafft, versucht künstlich zu verlängern und zu verändern und so. Das spielt da alles mit rein. Und ich möchte es auch gar nicht ausschließen, dass da ein Moff Gideon ist, der dem Palpatine ergeben ist und versucht, dazu beizutragen, den zurückzuholen. Aber wir sind hier im Outer Rim. Und wir haben keine Anhaltspunkte, dass das Imperium im Outer Rim mit den Teilen des Imperiums irgendwie verbunden ist, die in die unbekannten Regionen gezogen sind, Richtung Exegol, und dort den Sith-Kult entweder revitalisieren oder ganz aufbauen, wie auch immer, und da forschen für Palpatine. Das ist nicht ausgeschlossen, dass es da Verbindungen gibt, aber es ist mir ein bisschen zu weit weg. Wobei Distanz im Star-Wars-Universum natürlich auch am 0,nichts überwunden werden kann. Aber ihr wisst, dass es da diverse Hürden gibt. Ich neige eher dazu anzunehmen, dass der Moff Gideon das für sich selber macht. Wir sind uns einig, da wird geklont und da wird irgendwie versucht, mit den Midichlorians zu hantieren, die Macht erklärbar zu machen, wissenschaftlich zu machen und da Blut zu transferieren in einen Körper. Ich vermute eher, der Moff Gideon macht das für sich selbst, weil er sich selbst besser machen will.
In Episode 9 gibt es ja auch den Charakter von Dominic Monaghan, der da auf Agent Kloss ganz am Anfang des Films auch sagt, Geheimnisse, die nur die Sith kennen, Cloning und Alchemie oder irgendwie sowas, sagt er da. Mhm. Und jetzt sehen wir hier diese Abzeichen der Klone von Kamino auf den Schultern der imperialen Wissenschaftler. Die haben ja jetzt so direkt gar nichts mit den Sith zu tun, sondern das scheinen ja wirklich so Wissenschaftler zu sein. Und dieser Dr. Pershing macht auch nicht gerade den Eindruck, als wäre er jetzt irgendwie eng mit den Sith verbunden. Und das würde deine These, glaube ich, eher stützen, Kevin, dass das dieser Moff Gideon tatsächlich in erster Linie für sich selbst macht. Der möchte irgendwie die Macht nutzen, hat dieses machtsensitive Wesen, das Kind, davon wurde ja Blut injiziert und bisher wird ja erfolglos versucht, dieses Blut dann in diese geklonten Körper zu geben. Der Dr. Pershing sagt ja auch, die Körper der Freiwilligen stoßen nach 14 Tagen das Blut dann wieder ab. Und es ist jetzt auch kein Blut mehr da. Sie brauchen von dem Probanden, also von Baby Yoda, brauchen sie neues Blut, um die Experimente weiter fortzuführen.
I highly doubt we'll find a donor with a higher M count, though. I recommend that we suspend all experimentation. I fear that the volunteer will meet the same regrettable fate if we proceed with the transfusion. Unfortunately, we have exhausted our initial supply of blood. The child is small and I was only able to harvest a limited amount without killing him.
Lasse, du bist ja Kritiker der Prequels. Wie ging dir das denn bei dem Wort M-Count?
Ja, das muss man mittlerweile, glaube ich, in einem neuen Licht sehen, denn als die Prequels damals rauskamen und dieser Midichlorian, also ich gehe jetzt mal so mit, M-Count steht wohl höchstwahrscheinlich jetzt in dieser Folge für Midichlorians. Und als die Prequels damals rauskamen, war ich auch sehr verdutzt darüber, hä, Obi-Wan und Yoda haben uns doch eigentlich alles erzählt, was wir wissen müssen über die Macht. Und jetzt sind da diese mikroskopischen kleinen Wesen, die Midichlorianer, die die Macht auf einmal irgendwie erschaffen. Die Argumente, warum das gut oder schlecht sein soll, sind ja schon längst ausgetauscht, will das gar nicht so groß vertiefen. Aber es gibt ja mittlerweile auch so andere Sichtweisen darauf, dass halt vielleicht die Midichlorianer nur eine Form der Interpretation der Macht sind. Nämlich, dass da halt Leute in der Galaxis versuchen, die Macht wissenschaftlich zu erklären. Es gibt höchstwahrscheinlich ja diese kleinen mikroskopischen Wesen, die Midichlorianer, die auch irgendwie die Macht beeinflussen oder was damit zu tun haben. Aber es gibt ja mittlerweile, ist ja dieses ganze Wissen um die Macht noch viel vergrößert worden. Ne? Ich denke da an Clone Wars und Rebels, das da aufgemacht wurde mit der Cosmic Force und der Living Force. Qui-Gon war da ja so ein Vorreiter drin, dass es da verschiedene Interpretationen gibt. Und das entmystifiziert die Macht für mich nicht so, sondern ich sehe viele Leute in der Galaxis, die sich an der Macht versuchen und die daran rumforschen und das erklären wollen. Und die Midichlorianer sind eine These, wie das aussehen könnte mit der Macht. Und damit habe ich mittlerweile so meinen Frieden gemacht.
Und insofern stimme ich, als das ja hier auch von einem imperialen Wissenschaftler kommt, der versucht, das irgendwie zu entschlüsseln und nutzbar zu machen. Dieser imperiale Wissenschaftler ist Dr. Pershing. Der Dr. Pershing, der vom Mando am Leben gelassen wurde in Kapitel 3. Und jetzt ist er hier und kann weiter für den finsteren Moff Gideon forschen. Und da kommt für mich dieses Thema rein, immer was in Star Wars gerne aufgemacht wird. Welchen Nachhall haben deine Taten? Welche Konsequenzen haben deine Taten? Fallen sie dir irgendwann auf die Füße oder profitierst du irgendwann davon? Wie auch immer. Bereut der Mando hier möglicherweise, dass er den Dr. Pershing am Leben gelassen hat? Was meint ihr? Wie ist da euer Gefühl?
Ich kann mir das schon vorstellen, dass Mando das bereut. Andererseits ist er ja auch ein Mann von Ehre. Und wenn ich mir diesen Dr. Pershing so anschaue, dann habe ich auch immer so ein bisschen Mitleid mit denen. Wir haben ja noch nicht so viele Szenen von denen gesehen, aber der wirkt immer so ein bisschen eingeschüchtert, fast ängstlich. Der hat auch diese Versagensängste, das sagt er hier am Ende von seiner Holo-Botschaft, sagt er dann ja auch zu Moff Gideon, ich werde sie nicht nochmal enttäuschen. Und er empfiehlt dann ja auch, dass keine weiteren Experimente mehr gemacht werden, weil die ganzen Freiwilligen das Blut immer wieder abstoßen und dass sie das gleiche Schicksal erlangen werden und sterben werden. Also der hat da ja auch so ein bisschen Mitleid mit diesen freiwilligen Probanden, die sich da gemeldet haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mando jetzt bereut, den damals nicht abgeknallt zu haben, weil der wirkt halt wirklich eher wie so eine Art Diener oder wie so ein Forscher, der gar nicht so richtig weiß, was er da tut. Der tut das auf Geheiß von Moff Gideon. Ob er da auch wirklich so hundertprozentig selbst dahinter steht, das wage ich jetzt mal in Frage zu stellen. Und so kaltblütig kann ich mir unseren Mando eigentlich nicht vorstellen, dass er das bereut, den am Leben gelassen zu haben, weil das ist ja eigentlich irgendwie so ein armer Wicht hier, der Dr. Pershing, oder wie seht ihr das?
Ja, das kann man so sehen. Ich könnte mich mit dem Mando auch gar nicht identifizieren, wenn der jetzt Richter über Leben und Tod aufgrund dieser Erkenntnislage spielen würde. Das stünde dem
ja, überhaupt genau.
nicht zu. Zumal es ja echt noch die Hoffnung gibt, dass der Dr. Pershing hier auch in der Position, die er ist, versucht noch das Beste draus zu machen. Er hat ja damals schon das Kind gerettet und wie du gesagt hast, kümmert er sich ja jetzt auch um das Leben der sogenannten Freiwilligen oder des sogenannten Freiwilligen. Und von daher, wer weiß, wo das noch hingeht. Aber es ist auf jeden Fall spannend und ich finde es so cool, dass diese Wissenschaftler diese Uniform tragen, wie Galen Erso, nur halt mit diesem Abzeichen auf der Schulter. Und da gibt es so viel zu spekulieren. Müsste man diese ganze Frage, wer wird da geklont und für wen wird da eigentlich geklont, nicht auch mit der letzten Szene dieser Folge zusammenführen? Ich meine, diese Szene mit dem imperialen leichten Kreuzer, der da durchs Bild fliegt.
Da hast du ihn. Warst du glücklich?
Boah, war ich glücklich. Als der von hinten reinflog und dann sah ich vorne diese geteilte Spitze, da wusste ich gleich, ja, leichter Kreuzer, juhu, kein Sternzerstörer, aber noch geiler eigentlich.
Und dann sehen, was ist dir in der letzten Folgenbesprechung gewünscht?
Ja, ich habe gesagt, vielleicht sehen wir einen Sternzerstörer, habe ich gesagt. Und jetzt dieser super imperiale leichte Kreuzer. Richtig cool. Und an Bord dann dieser Lieutenant, der mit dem Informanten spricht.
What do you have for me?
The device has been planted as you requested.
Good. You will be well rewarded in the new era.
Und dann sehen wir den Einblick in dieses Projekt von Moff Gideon.
Moff Gideon.
Da stehen an der Wand offenbar Cyborgs. Man sieht so schwarze Rüstungen mit mechanischen Komponenten, so Droidenarme, auch relativ dünne Finger, die nach Droidenhänden aussehen. Es gibt aber auch Hinweise, dass da möglicherweise was Biologisches im Spiel sein könnte, denn diese Cyborgs haben ja so Chestboxes mit so Schläuchen dran. Das deutet darauf hin, dass da auch irgendwas beatmet werden muss, können aber auch irgendwelche Servos oder elektronischen Leitungen sein, keine Ahnung. Es ist streng genommen nicht ganz klar, ob da mehr Lebewesen oder mehr Maschinen stehen. Unabhängig davon, wie waren eure Gedanken, was baut der Moff Gideon da?
Ich hatte zwei Assoziationen. Ich dachte zum einen auch an Droiden, weil diese Silhouette in diesem Korridor, das sah für mich so ein bisschen aus wie diese imperialen Droiden in Rebels, die da Thrawn beschützen, beziehungsweise gegen die Thrawn da auch im Nahkampf einmal kämpfen muss, nachdem sie so umprogrammiert wurden. Wisst ihr, welche ich meine? Ja. Ihr habt bestimmt die passende Nummer sogar parat. Und dann hatte ich einen zweiten Gedanken noch. Ich habe nämlich damals im Jahre 2004 und 2005 die ersten Star Wars Battlefront-Teile habe ich gespielt. Und da gab es für das Imperium so eine Klasse, wenn man eine bestimmte Punktzahl im zweiten Teil erreicht hatte, konnte man die spielen. Die hießen Dark Trooper. Und die sahen so ähnlich aus wie diese Silhouetten oder diese Rüstung, die da an der Wand lehnten. Und die hatten tatsächlich auch so ein Jetpack, beziehungsweise die hatten so ein Jumppack, damit konnte man so weite Sprünge übers Schlachtfeld machen. Und ich dachte mir, Moff Gideon will unbedingt zu Mando, denn der hat ja nun mal das Kind und dessen Blut ist ihm ja so wichtig und der hat ja mittlerweile ein Jetpack. Moff Gideon erinnert sich gut an das Jetpack, denn er hat den TIE Fighter verloren durch den Angriff von Mando mit dem Jetpack am Ende der ersten Staffel und nun baut er da halt sich irgendwelche Elite, Dark Trooper, Klone, Hybriden, Androiden, wie auch immer, mit solchen Jetpacks, die den Mando dann kalt machen können, damit er das Kind zurückbekommt. Was haltet ihr von meiner Theorie?
Ja. Ein bisschen weiter ausgeführt, als meine Theorie eigentlich tatsächlich ging, weil ich habe einfach nur gesehen, okay, er baut sich da quasi seine neue Armee auf. Ja, das ist ein schön weitergeführter Gedanke und ich fände es ziemlich schön, wenn wir jetzt auch so eine Referenz zu dem alten Battlefront noch sehen würden und wirklich auch mal so eine, ich möchte es nicht die normalen imperialen Truppen irgendwie abwerten, aber eine kompetente, aggressive Truppe sehen, die auch mit Jetpacks ausgestattet ist. Das wäre schon ziemlich cool, vor allem würde es so ein bisschen die Bedrohung und die Spannung auch noch mal ein bisschen antreiben, wenn man die in den folgenden oder in den Szenen zu sehen bekommt.
Ich sehe da ein Staffelfinale, wo ich diese Dark Trooper, nenne ich sie jetzt weiterhin mal, mit Jetpacks sehe und dann sehe ich Bo-Katan und ihre Leute mit Jetpacks und dann sehe ich Moff Gideon mit dem Darksaber und Ahsoka mit ihren beiden Lichtschwertern, die sich dann angeschlossen hat an die Mandalorianer. Dann gibt es einen großen Endkampf. Was sagt ihr, um hier weiter zu spekulieren?
Und wo siehst du Boba in der Szene? Auf guter oder böser Seite?
Den habe ich da noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Da bin ich auf deine Idee gespannt, Felix.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß ja nicht, auf welchem Weg er momentan ist. Das lässt ja auch wieder großen Raum für Spekulationen. Ne? Ich meine, er hat sowohl für das Imperium mal gearbeitet, aber er sieht momentan ziemlich selbstständig aus. Ich kann es eigentlich langsam gar nicht mehr erwarten. Langsam müsste mal wieder was kommen.
Armer Felix.
Ja.
Bobalose Zeit. Aber ich versuche.
Es gibt ja genug andere Mandalorianer.
Ich versuche dich noch so ein bisschen zu trösten, indem ich das, was Lasse gesagt hat, erweitere durch die Gnade meiner frühen Geburt und meine persönlichen Gedanken dazu, was die Dark Trooper und dieses ganze Ding angeht. Ich bin ja noch mal so gut 10 Jahre älter als du, Lasse, und habe schon 1995 Dark Forces gespielt. Sozusagen das erste Spiel aus der Reihe um diesen Söldner Kyle Katarn, der später Jedi Knight noch wurde. Und da erleben wir diesen finsteren imperialen General Mok, der da Supersoldaten erschaffen hat. Das waren diese Dark Trooper.
What I unveil today will mark a new era for the Empire. We will be able to decimate the rebels just as we did the Jedi Knights. Dark Trooper, release.
Die waren zu großen Teilen mechanisch, zum Teil aber auch organisch. Die gab es in mehreren Phasen, Phase 1 bis Phase 3. Und diesen ersten Phase 1 Dark Trooper sah noch sehr dünn aus, so ein bisschen wie der Terminator mit so recht dünnen Gliedmaßen und hier und da auch noch Schläuchen und so. Und die zweite und dritte Phase, da sahen die Dark Trooper dann schon sehr bullig aus und finster und so massive Kampfanzüge für Supersoldaten, wie du diese dann auch vielleicht in Battlefront später gespielt hast, mit Raketenwerfern und so. Und die sahen optisch den Jungs, die da in Moff Gideons Laborwerkstatt stehen, gar nicht so unähnlich. Das war so ein Ding, die Assoziation, die ich hatte. Und die andere hatte ich, wenn der denen jetzt möglicherweise noch Machtblut einflößen will, dann kommen wir noch in eine zweite Region, nämlich die sogenannten Reborn waren das. Im Spiel Jedi Knight 2 habe ich die gesehen. Das waren sozusagen massenproduzierte dunkle Jedi, die auch mit so Machtinfusion stark gemacht wurden. Da war dieser finstere Jedi Desaan, der hat das Tal der Jedi, hieß das damals, gefunden mit der Hilfe von Kyle Katarn und hat dann da die Macht rausgezogen und konnte dann seine eigenen Truppen damit stärker machen. Das war so ein unglaublich cooler Moment in Jedi Knight 2, als man das erste Mal auf so ein Reborn getroffen ist. Das war in Bespin, in so einem riesigen Schacht, der so ähnlich aussah wie das Setting, wie der Schacht, wo Luke runtergesprungen ist nach dem Kampf gegen Darth Vader. Da landeten wir mit Kyle Katarn auf einer Plattform und dann spürte der so eine Erschütterung der Macht. I sense a disturbance in the force, but there's something strange about it. Und dann stand da plötzlich so ein Typ mit roter Kapuze und rotem Lichtschwert da. You will die. Das war so ein Reborn. Und später wurden die dann noch erweitert als sogenannte Shadow Trooper. Also künstliche, dunkle Jedi, die auch noch eine Kortosis-Rüstung getragen haben. Also schwer gepanzert für Lichtschwerter, undurchdringlich und machtaffin. So, und diese Ideen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie die eins zu eins aufgreifen. Ich versuche eher so in der Gedankenwelt der Serie zu bleiben. Es kann doch sein, dass sie inspiriert wurden durch solche Ideen. Aber nach allem, was ich erzählt bekommen habe in der Serie, ist meine Vermutung, diese Cyborgs, die wir da sehen, das können tatsächlich so eine Art Supersoldat sein. Ich vermute, dass die besonders gepanzert sind, nämlich mit Beskar. Wir wissen ja, dass der Moff an der sogenannten Säuberung teilgenommen hat und dass das Imperium von Mandalore da Beskar mitgenommen hat. Und wäre das nicht logisch, dass Moff Gideon dieses Beskar jetzt auch benutzt? Der ist doch so affin, was diese mandalorianische Kultur angeht und ist doch so versessen darauf, das Darksaber zu benutzen. Wäre das nicht auch sinnvoll, dass der dieses geholte Beskar benutzt, um seine eigenen Truppen stärker zu machen? Und das wäre doch auch in der Logik der Serie so sinnvoll, dass der Mando jetzt mal solche Gegner bekommt mit Beskar-Rüstung. Wir kriegen doch die ganze Zeit vorgeführt, wie stark der ist allein durch seine Beskar-Rüstung. Der wird ständig getroffen, am Kopf und so. Und er ist deswegen so überlegen, den Sturmtruppen, den Quarren und allen gegenüber, weil der diese Rüstung hat. Und wenn jetzt auf einmal dieser Vorteil weg wäre, weil andere den auch haben, das wäre doch ein ganz neues Level. Dann wäre doch das Spannungsniveau dieser Serie, das Level der Antagonisten wäre doch nochmal viel größer. Und dann würde noch mehr auf dem Spiel stehen als bisher. Und deswegen wäre so meine Vermutung, diese Supersoldaten, die wir da sehen, sind super Beskar-Soldaten, die möglicherweise noch stärker gemacht werden sollen mit Machtblut. Aber ich tippe eher darauf, dass dieses Machtblut eher für den Moff Gideon selbst ist. Möglicherweise ist nicht auszuschließen, dass das auch irgendwie diese Palpatine-Zurückholforschung reinführt. Das ist aber zu diesem Zeitpunkt alles möglich und wir wissen es einfach noch nicht.
Aber es ist ein super interessanter Gedanke, denn was würde das für eine emotionale Tiefe dem Kampf geben, wenn der Mando gegenüber von so Supersoldaten steht, die eine Beskar-Rüstung tragen? Und das Beskar symbolisiert ja quasi alles, was dem Mando heilig ist, ne? Sein Stamm, seine Kultur, sein Credo. Und diese unwürdigen imperialen Soldaten tragen das am eigenen Leib. Da kriegen wir doch richtig. Oder sogar das noch, Druiden, die das tragen. Oh, mega. Und du sagtest gerade, das Blut ist denn wahrscheinlich ja eher für den Moff Gideon. Du hast mich gerade überzeugt, ich gehe da komplett mit. Und da frage ich mich jetzt, und da frage ich auch euch, der Moff Gideon begibt sich doch da auf den Pfad der dunklen Seite. Wenn ich an das denke, was Yoda damals im Sumpf zu Luke gesagt hat. Luke hatte gefragt, ist die dunkle Seite stärker? Und Yoda sagte, nein, nicht stärker, sie ist schneller und verführerischer. Und der Moff Gideon will ja eigentlich nicht diesen klassischen Weg der Macht gehen, in den er sich mit der Macht vertraut macht, von einem Meister ausgebildet wird in all das, sondern er versucht sich ja, die Machtfähigkeit ja wirklich zu injizieren in sein Blut. Er will den schnelleren Weg gehen. Er spritzt sich das und dann erhofft er sich wohl auch, machtsensitiv zu sein. Macht ihn das denn auch zu einem dunklen Machtnutzer?
Also dunkel auf jeden Fall. Ob er die Macht dann jemals benutzen kann, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass die Macht so funktioniert. It's not about lifting rocks und der schnelle, einfache Weg. die Macht ist ja was schwer Begreifbares, was uns alle irgendwie miteinander verbindet und mit allem. Und das auf diesem Wege versuchen, begreifbar und manipulierbar zu machen, würde nach meinem Verständnis nicht funktionieren.
Deswegen, ich glaube auch, das ist so ein schneller Ansatz von jemandem, der hofft, sich die Macht zu eigen machen zu können. Aber wir kennen ja auch schon ein paar Geschichten oder zumindest Erzählungen, wo gesagt wurde, dass viele Leute, die machtaffin wären, es selber gar nicht mitbekommen, weil sie einfach davon ausgehen, dass das, was eigentlich eine Gabe der Macht ist, einfach für sie nur schnellere Reflexe oder ja, eine bessere Reaktionsfähigkeit. Ich glaube, es wurde mal erklärt mit Piloten, die einfach eine extrem schnelle Reaktionszeit hatten und deswegen als hervorragende Piloten gegolten haben, die selber von sich aber nicht mal wussten, dass sie machtaffin waren, aber eben durch die Macht so einen leichten Vorteil bekommen haben. Und wenn selbst diese Leute nicht ohne dieses Training der Jedi oder halt der Sith gewusst haben, was die Macht ist und wo die Macht anfängt und wie man sie trainieren muss, um die Macht wirklich begreifen und nutzen zu können, dann weiß ich nicht, wie man einfach nur, indem man sich quasi Blut mit hohem M-Wert injiziert, ob man dann in der Lage ist, die Macht auf einmal zu manipulieren und zu benutzen, was ja auch andere Leute, die von Geburt an machtsensitiv sind, nicht konnten, weil sie nicht wussten, wo sie ansetzen müssen und einen richtigen Lehrer.
Ja, richtig, finde ich auch.
Ich möchte trotzdem nochmal die These in den Raum werfen oder den Gedanken stehen lassen, dass doch nochmal Snoke vielleicht ins Spiel gebracht wurde. Es könnte ja sein, dass der Moff Gideon zu den Hochzeiten des Imperiums ein enger Vertrauter des Imperators war. Er ist ja immerhin ein Moff. Und dass er damals schon damit beauftragt wurde, falls der Imperator irgendwann mal sterben sollte, bist du dafür verantwortlich, in so einem Klonprojekt ihn zurückzuerschaffen. Und das versucht er da jetzt mit dem Dr. Pershing. Das geht immer schief. Und das Beste, was dabei irgendwie herauskommt, ist dieser Snoke Körper, den er mal sieht. Oder vielleicht kriegen sie ja sogar den Körper, den wir in Episode 9 sehen vom Imperator hin, der aber nicht machtsensitiv ist und deshalb experimentieren sie da mit dem Blut rum, der dann dem Imperator erst verabreicht werden muss, damit er dann wieder machtsensitiv wird. Und das funktioniert ja aber die ganze Zeit nicht und deshalb will ja auch Palpatine in Episode 9, braucht er ja entweder so den Wirt von Kylo oder von Rey, von dem er sich die Macht so herausziehen kann, um wieder zu erstarken. Ich weiß, wir haben das ja eben schon gesagt, das passt alles nicht so richtig mit diesen kaminoanischen Abzeichen und diesen Wissenschaftlern. Das ist ja eher alles diese ganze Sith-Technik so. Aber ich möchte das trotzdem in dieser Folgenbesprechung gesagt haben, weil wenn es dann irgendwann doch so kommt, können wir sagen, schaut mal, wir haben es früher mal gesagt.
Wir sind halt auch nur Fans, die spekulieren, ne?
Und diese Folge hat so viel zum Spekulieren geliefert. Und das, finde ich, hat sie auch so stark gemacht, ne? Dass sie unsere Fantasie angeregt hat und uns so ein bisschen gefüttert hat auch mit solchen Dingen. Das war jetzt alles ausgehend von der Lieblingsszene von einem von uns dreien.
Ja, jetzt seid ihr mal dran. Was sind denn eure Lieblingsszenen?
Kevin, erzähl. Nee, das war auch meine. Tatsächlich diese Szene in dem Labor, als sie die große Überraschung aufdecken, das war auch meine Lieblingsszene, genau aus diesen Gründen. Lasse, für welche hattest du dich denn entschieden?
Ich habe schon geahnt, dass ihr diese nimmt oder die TIE Fighter gegen die Razor Crest Szene ganz am Ende. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, wie Cara Dune und Greef Karga diese ehemals kriminelle und zwielichtige Stadt auf Navarro zu einem Ort des Friedens und der Lebensqualität gemacht haben. Einer muss ja hier mal ein bisschen Harmonie auch reinbringen bei all diesen ganzen Dunkelheiten. Denn Cara ist, seitdem das Imperium aus der Stadt getrieben wurde, der neue Marshal in der Stadt. Und Greef hat seine alte Tätigkeit als Magistrat wieder aufgenommen und scheinbar nichts mehr mit dieser Kopfgeldjäger-Gilde zu tun. Moff Gideon hatte ja in der ersten Staffel schon aufgeklärt, dass Greef Karga früher ein Magistrat, also so eine Art Stadtverwalter war. Und ey, Greef und Cara machen ja wohl einen verdammt guten Job, oder? In den Tunneln unter der Stadt, diesem alten Versteck der Mandalorianer, da vermöbelt Carol erstmal diese Plünderer und als sie auftaucht, rufen die auch schon: It's the Marshal! Also Carol scheint da schon sehr berüchtigt zu sein in dieser Stadt, dass sie da so aufräumt. Und an diese Stadt, das sieht da so freundlich aus jetzt. Das Vulkangestein von Navarro, aus dem die Häuser da gebaut sind, das wirkt deutlich heller, als wären die geputzt worden.
Looks like you two have been busy.
I myself have been steeped in clerical work. Marshal Doom here is to be thanked for cleaning up the town.
Und da stehen Pflanzen an den Häuserwänden an der Marktstraße und die Stände sind mit bunten Tüchern geschmückt und da wird Gemüse verkauft und keine gegrillten Schoßhündchen mehr von Jabba. Und da schlendern lachende Menschen auf dieser Marktstraße, auf der in Staffel 1 noch dubiose Kopfgeldjäger ihr Unwesen getrieben haben. Und sogar eine Statue von IG-11 haben sie da hingebaut, so um den zu ehren. Habt ihr das gesehen?
Ja, die steht im Hintergrund, als die in die ehemalige Gilde reingehen, in das, was jetzt die Schule ist. Ne? Steht rechts hinten auf einer Art Marktplatz, steht IG-11 als Statue auf so einem Geröllhaufen, ne? In so einer Siegerpose.
Genau, und du hast es gerade schon angesprochen, aus dieser alten Kantine, wo früher der Anlaufpunkt für die Gilde war, da haben die jetzt einfach eine Schule gebaut. Wie cool ist das denn bitte? Ein Protokolldroide unterrichtet die Navarro-Kinder über die Handelsrouten der Galaxis.
Who can name one of the five major trade routes in the galaxy? Anyone? How about the Corellian Run?
The Hydean Way?
Yes, the Hydean Way. That is correct.
The school?
Things have changed a lot around here.
Das ist mein Lieblingsmoment, wie cool diese Stadt da geworden ist. Und Navarro is a fine place, oder was sagte Greef Karga noch am Ende der ersten Staffel. Und gesagt, getan, die haben das zu einem Ort der Lebensqualität da gemacht. Mich hat das gefreut, weil ich die beide auch so cool finde.
Ich finde das auch wichtig, solche Szenen zu zeigen, um deutlich zu machen, wofür kämpfen unsere Akteure eigentlich? Was soll das alles? Warum stürzen die sich in diese ganzen Schwierigkeiten? Und jetzt können wir Zuschauer das sehen, sozusagen das Ergebnis, und können uns besser mit denen identifizieren. Und das im starken Kontrast zu der Dunkelheit des Imperiums, das dann an anderer Stelle gezeigt wird, mit diesen deformierten Körpern in diesen Tanks und diesen finsteren mechanischen Soldaten hinter Moff Gideon. Schön hast du das ausgesucht. Die helle Seite ist doch mit dir. Wollen wir darauf basierend mal so auf die Charaktere gucken, die du ja auch schon angesprochen hast, Cara Dune und Greef Karga, weil die ja auch so stark stehen für die Themen, die diese Folge setzt, finde ich. Wie erlebt ihr Cara Dune? Du hast schon gesagt Marshall von Navarro.
Ja, ich finde, das merkt man auch schön an der Art und Weise, wie sie am Ende in der Schmiede die Sachen alle einsammelt und mit diesem, ich weiß nicht, ich fände es da so ein bisschen aus wie so ein Wiesel, aber stellenweise auf den Hinterbeinen auch so ein bisschen was von so einem Erdmännchen, wie sie quasi so ein bisschen mit dem sich noch unterhält und dem auch noch so ein bisschen Essen da lässt, das lässt halt auch immer ihren Charakter so ein bisschen rausblicken und wird sie dann so leicht locker, dann sagt, dann bringen wir jetzt mal die Sachen zu ihren rechtmäßigen Eigentümern zurück.
Okay, look. Here you go.
That's all I got.
No, I need to return all these things to the rightful owners.
Aber ich finde, was für Cara Dune noch wirklich wichtig war, ist die letzte Szene.
Ja.
Also mit ihr. Die fand ich wirklich schön. Es war eine nicht so lange Szene, aber ich fand sie für Cara Dune ziemlich stark, weil ich finde, das hat ihren Charakter irgendwie nochmal ein bisschen verstärkt, weil man auch so ein bisschen ihre emotionale Seite gesehen hat.
Du meinst die Szene, wo der Captain Carson zu ihr kommt und sie lobt, ja? Du hast hier a hell of a job gemacht und wir könnten jemanden
genau
wie dich gebrauchen.
You did a hell of a job cleaning up the system. According to records, you're quite a soldier.
We could really use you.
I'm not a joiner, Blue.
There's something going on out here. They don't believe it on the core worlds, but it's true. These aren't isolated incidents. They need to be stopped before it's too late. But we can't do it without local support.
Dann spricht er sie auf ihre Heimatwelt an, Alderaan. Und dann hat er halt auch gesagt, dass er auch zu Zeiten von Alderaan gedient hat und ob sie jemanden verloren hat.
Says here you're from Alderaan. I served during Alderaan. Did you lose anyone?
Was ist das für eine Frage? Der Planet wurde eliminiert, hochgejagt. Natürlich hat sie jemanden verloren. Habt ihr das auch gedacht? Sorry, dass ich unterbrochen habe, Felix. Ja. Aber ich fand die Frage da so seltsam an der Stelle.
Ich finde die clever gesetzt. Der Carson Teva, dieser Offizier, Polizist, wie auch immer, der Neuen Republik, agiert so clever, so vorbildlich als Polizist. Sie antwortet da, dass sie kein Joiner sei, also diese ausdrückliche Referenz zu DJ in Episode 8, der sagte don't join, und er versucht sie dann zu packen, ja, dieses hier kommt dann für mich dieses globale Star Wars Gefühl rein, als er sagt, hier draußen passiert etwas, die da in den Kernwelten, die glauben es nicht, aber es stimmt, das hier sind keine isolierten Vorfälle, das muss alles gestoppt werden, bevor es zu spät ist, und wir schaffen das nicht ohne Hilfe von vor Ort, sagt er da sinngemäß übersetzt, und da spricht für mich ein Vertreter des Staates wie aus dem Bilderbuch. Also verwurzelt in der Region, der kennt sich aus, der kennt die Leute, der arbeitet hier, der ist akribisch mit seinem Notizblock, hat Augen auf für die Dinge, die da in seinem Verantwortungsbereich passieren, hat ein bisschen Selbstkritik auch für sein eigenes System und dann diese pragmatische Sicht, wir können das alles nicht alleine machen, wir brauchen die Hilfe der sozusagen Bürger. Und gleichzeitig ist das auch so ein Signal an uns Bürger, wir können uns nicht einfach zurücklehnen und erwarten, dass der Staat alles für uns macht. Also wir müssen uns auch mal selber erheben und anpacken und dann eben die Leute im Staat ausfindig machen, mit denen man auch zusammenarbeiten kann. Also nicht die faulen Beamten, nicht die korrupten Gesetzeshüter, sondern Leute, die an den guten Staat glauben, den guten Staat verkörpern als eine Institution, die Freiheit, Leben und Würde schützt. Und so sehe ich diesen Carson Tever. Und da spricht der Cara Dune an, auch mit diesem Kniff Alderaan, ja, nochmal sozusagen persönliche Betroffenheit an der Stelle. Und das ist in einer Situation, wo wir Cara Dune erlebt haben, als jemand zuerst auf dieser kleinen Ebene, sie rettet dieses Erdmännchen und behält das auch und füttert das auch. Und ihr Mittelmotiv ist dann so, diesen Planeten zu befreien vom Imperium. Und er erinnert sie dann in dieser Situation, wo sie dieses kleine Erdmännchen füttert, sagt er hier, kümmere dich doch nicht nur um dieses kleine Wesen, sondern kümmere dich doch mal um das große Ganze. Get back in the fight. Remember Alderaan. Das finde ich super clever von dem gemacht und ich bin ganz sicher, dass das funktioniert. Er gibt ihr ja diese Marke. Was war das für euch? Ich bin mir da nicht sicher. Er legt ihr da so eine Plakette hin mit dem Symbol der neuen Republik. Was habt ihr daraus gelesen? Was ist das für ein Teil?
Ich weiß nicht. Das ist wie so ein Sheriffstern, weil das würde irgendwie zu dieser charakterlichen Entwicklung, die Cara Dune im Laufe der Serie noch durchmacht und auch schon durchgemacht hat, irgendwie passen. In Kapitel 4 der ersten Staffel haben wir sie sagen gehört, mit der Politik ging das alles so los, das war nicht ihre Sache. Sie ist so eine Frau der Tat, ne? Imperiale vermöbeln und die Imperial Warlords zur Strecke zu bringen, darin ist sie gut. Und alles, was die neue Republik an Politik jetzt aufmacht, das ist nicht so ihr Ding. Aber jetzt, Kevin hat ja eben schon gesagt, anhand dieses Erdmännchen sieht man so schön, sie kümmert sich um die kleinen Dinge, sie müsste sich halt auch um die großen Dinge kümmern. Und der Carson Tever legt ihr da diese Plakette hin, weil er sieht, das ist hier eine kompetente Kämpferin, die hat hier auf Nevarro hat die Ruhe und Ordnung in dieses System gebracht und die neue Republik hat diese Kernwelten unter Kontrolle gebracht, das Zentrum der Galaxis, da herrscht schon Sicherheit und Einigkeit. Aber weiter entfernt, im Outer Rim, wo ja auch das Imperium immer noch sein Unwesen treibt und so, da kriegt die neue Republik keinen Zugang. Und er sieht jetzt in Cara Dune, das ist eine alte, ganz loyale Kämpferin der Rebellion. Die hat jetzt hier auch schon mittlerweile einen guten Job gemacht. Die muss ich hier auf meine Seite kriegen. Er sagt ja auch, wir kriegen das hier nicht, ohne Local Support kriegen wir das hier nicht hin. Und da wendet er diesen emotionalen Trick nochmal an, denkt doch damals an Alderaan, was hat das Imperium uns für Leid und Zerstörung gebracht und so. Und du kannst deinen Teil jetzt für die neue Republik, die ja aus der Rebellion heraus gewachsen ist, kannst du jetzt deinen Teil noch dafür leisten, die ganze Galaxis zu einem besseren Ort zu machen. Nimm doch hier diesen Sheriffstern, nimm diese Plakette, sei Teil der neuen Republik und kämpf für das, was du liebst.
Und glaubt ihr, dass sie diesen Cherish-Stern noch nimmt und sich den irgendwann an die Brust heftet und dann sozusagen für die neue Republik noch in die Schlacht zieht?
Das glaube ich schon, ja. Weil das Imperium ist ja noch da. Wir sehen es in dieser Folge präsenter als je zuvor. Und das ist ja das, was Cara will. Das ist doch das, worin sie gut ist. Das Imperium zerschlagen. So, und wenn das Hand in Hand mit der neuen Republik halt sein soll, dann ist sie mit an Bord, das glaube ich schon.
Es gab ja rund um die Schauspielerin Gina Carano vorher so ein bisschen Unruhe, bevor diese Folge veröffentlicht wurde. Habt ihr das mitgekriegt? Ich will jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Lasse, willst du das kurz erzählen, was da los war?
Ja, ich folge Gina Carano auf Twitter. Ja, sie hat sich des Öfteren schon gegen das Tragen von Masken jetzt im Kontext der Covid-19-Pandemie geäußert. Und erst vor kurzem teilte sie ein Meme, dass die US-Demokraten, also die US-Demokratische Partei und deren Anhänger, so ein bisschen aufgreift und neben der Maskenpflicht auch eine Pflicht für Augenbinden verlangen würden. Also, dass die US-Demokraten das verlangen würden. Und diese Augenbinden sollen dann getragen werden, damit niemand den Wahlbetrug erkennen könnte, der angeblich von den US-Demokraten ausging und wodurch Donald Trump die US-Wahl jetzt verloren hat. Und das war auch nicht das erste Mal, dass sie etwas in Richtung Wahlbetrug getweetet hat. Und daraufhin trendete dann der Hashtag auf Twitter Fire Gina Carano. Also feuert Gina Carano aus dem Cast The Mandalorian. Das sind jetzt so die Beobachtungen, die ich angestellt habe.
Es kam noch was hinzu, ne? So eine Diskussion um das Thema Transgender, glaube ich. Sie ist von vielen Seiten aufgefordert worden, mitzumachen, dass man in seine Twitter-Bio reinschreibt, him oder her, also he oder she, um sein Geschlecht klar zu machen. Und da hat sie sich halt geweigert und dann hat sie sich angelegt dieser Bewegung und ist angefeindet worden nach eigener Darstellung auch und hat dann teilweise ein bisschen unglücklich agiert, ne? So ein bisschen zickig zurückgeschossen und teilweise auch so, dass man das als beleidigend interpretieren konnte. Das war noch eine andere Facette dieser ganzen Geschichte.
Genau. Wir positionieren uns jetzt hier nicht an dieser Stelle, oder tun wir es doch?
Wie geht's dir denn damit als Gina Carano-Fan? Wir waren ja sehr begeistert von ihr. Hat das was mit dir gemacht? Hat dich das bewegt, als du die Folge geguckt hast?
Ja, es ist die alte Frage, kann man Kunst und Künstlerin trennen oder sollte man das trennen? Und ich finde, Cara Dune ist eine großartige Figur. Ich war von Szene 1 Fan und auch in dieser neuen Folge jetzt unfassbar Fan, nach wie vor. Cara Dune, mega. Und die hat auch charakterlichen Tiefgang jetzt nochmal bekommen. Aber es gibt ja bis heute oder bis zu diesem Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, und es ist unwahrscheinlich, dass es auch in Zukunft so kommen wird, keine Beweise dafür, dass die Wahl in den USA wirklich manipuliert wurde.
Im Gegenteil, und, ne? Also die Behörden sagen ja einstimmig, es war alles in Ordnung. Und wirklich aus allen Bundesstaaten, egal wie das Ergebnis war, für Trump oder gegen Trump, die ganzen Behördenleiter sagen, es war in Ordnung.
Genau, es gibt auch internationale Wahlbeobachter, die haben auch keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. So, und da sind wir jetzt an einem Punkt, an dem Gina Carano denn ja da gezielt falsche Informationen verbreitet oder in so Verschwörungsmythen auch abdriftet, und sowas empfinde ich natürlich als nichts, was uns als Gesellschaft voranbringt, geschweige denn irgendwie zusammenhält.
Ja, ich habe auch gemischte Gefühle damit. Ich teile das politisch überhaupt nicht, was die da macht. Ich kann aber noch trennen, und aus dieser Transgender-Debatte lese ich so ein bisschen raus, dass die nicht in Dunkelheit abdriftet völlig, ja. Also ich sehe da durchaus auch das Potenzial, dass da noch eine Umkehr möglich ist. Sie hat sich offensichtlich auch ausgetauscht mit dem Pedro Pascal, der ihr versucht hat, so ein bisschen zu erklären, wo denn da so das Problem ist. Und gerade die Ebene, die Lasse angesprochen hat, mit Falschinformationen verbreiten, das ist schon ein hochsensibles Thema und es ist eines der großen Themen unserer Zeit. Aber es geht auch zu weit, ja, zu fordern, feuert sie und die Karriere von ihr muss zerstört werden und so. Das trage ich auch nicht, überhaupt nicht mit. Gucken wir wieder auf die Inhalte dieser Serie. Wir haben über Cara Dune gesprochen und lass uns mal zu dem anderen gehen, zu Greef Karga. Wir erleben den ja anders als bisher. Allein optisch hat er sich weiterentwickelt. Also dieses edel angezogene mit dieser roten Tunika, diesem Mantel, der oben so gestaltet ist, als würde er von einer verzierten Scheibenfibel so zusammengehalten werden. Also betont distinguiert, also betont vornehm gibt er sich da und unterstreicht damit jetzt mal so rein optisch, dass er wieder jemand ist. Also er hat den Rang eines Magistrats. Gleichzeitig erlebe ich den schon so auch einen harten Knochen, gerade wie der so mit dem Mithral umgeht, so den quasi zum Arbeiten zwangsverpflichtet, aus einer gewissen Rechthaltung heraus auch. Ich meine, der ist ja betrogen worden, aber der geht diesem Mithral doch ziemlich rassistisch an, oder dieses
Mithral here is taking care of my books since it was a polywog.
Der hat schon mit mir gearbeitet, als der noch eine Kaulquappe war, oder du parkst deine Kiemen hier.
You park your gills right there until I say otherwise.
Weißt du, so das, dieses speziell Ansprechen auf die Rasse, hat euch das gestört oder bin ich der Einzige hier im Raum, der sich so ein bisschen fremdgeschämt hat für diese Wortwahl?
Nee, es hat mich auch gestört und ich habe da auch klare rassistische Tendenzen gesehen in den Worten von Greef Karga. Man muss aber natürlich auch sehen, ich will ihn jetzt gar nicht verteidigen, ich versuche nur eine Erklärung zu finden für sein Verhalten. Der war ja mal der Anführer dieser Kopfgeldjäger-Gilde. Eine Gilde, die mit dem Töten bzw. Einfrieren in Carbonit von Menschen ihr Geld verdient hat. Das ist natürlich echt ein hartgesottener Hund, der Greef Karga. Und dass er mit dem Baby da zum einen so liebevoll umgeht und mittlerweile ein loyaler Freund von Mando ist, finde ich cool. Aber es gehört halt auch zu seiner Biografie, dass er halt ein ziemlich mieser Typ ist. Und das sieht man ja, wie er seine Untergebenen da vor allem den Mithral behandelt. Und ganz am Ende, als dann der Carson Tever da eintritt und ihn nochmal befragt, so von wegen, oh, und die Razor Crest, wie war denn das mit der? Und der streitet alles ab.
How long after the Razor Crest jumped out?
I never said anything about a Razor Crest.
Your transponder log.
Transponder log, come on, give me a break. The control droid can't tell apart anything pre-Empire. This isn't Coruscant.
Der belügt da ja quasi die rechtmäßige Obrigkeit. Er nennt ihn ja auch Officer und sowas. Ich habe nichts gesehen, ich weiß von nichts.
Not that I can think of, Officer. But if something does come to mind, I'll be sure to send you a gram. That is, if you're ever out this far, yeah.
Und dann lässt er den ja so völlig ohne Anhaltspunkte da aus seinem Laden laufen und dann guckt er noch den Mithral da an und sagt so, what?
What?
So von wegen so, pff, der hat mir doch gar nichts zu sagen, ich schere mich nicht hier um die Gesetzeshüter.
Das sind total interessante Figuren, ne? Weil der einerseits diese durchaus nicht unumstrittenen Züge hat und dann, ich glaube, dieses, dass er leugnet, die Razor Crest gesehen zu haben, ist für mich, der will den Mando halt beschützen vor dem, was der Grief Karga meint, ist auch nicht besser als das Imperium. Das ist aus unserer Sicht natürlich total blind. Der sagt ja, hey, das Imperium hat es auch nicht geschafft, hier Ordnung reinzukriegen, dann schafft ihr das ja wohl gar nicht. Das Imperium hat ja gar nicht versucht, Ordnung reinzubringen. Das ist ja auf die Planeten drauf, hat die Ressourcen ausgebeutet und hat dann bestenfalls eine Ordnung etabliert, die für sie selbst irgendwie sinnvoll war und ihr eigenes System gestürzt hat. Das hat aber nicht eingeschlossen, Wohlstand und Freiheit für die Bürger sicherzustellen. Das war ja nur eine Maske all des Ganzen. Deswegen ist dieser Vergleich mit der neuen Republik nicht zulässig.
Das musst du denen aber auch erstmal zeigen. Ich meine, was kannte man denn im Outer Rim? Im Outer Rim zu Zeiten vor dem Imperium ist die Republik so gut wie nie aufgetaucht. Das erfahren wir aus den Prequels. Und dann hast du das Imperium, das versucht ja wirklich alles zu besetzen. Und jetzt kommt, nachdem das Imperium gestürzt und weg ist, gleich natürlich die nächste große Gruppe und sagt, hier, ne, wir wollen hier auf euch aufpassen und so. Natürlich denkst du dann nach der Besatzung des Imperiums erstmal, finde ich jetzt nicht so super, dass da gleich wieder der nächste kommt. Wir waren eigentlich froh, die einen ja los zu sein. Und ich glaube, da muss die neue Republik erstmal zeigen, Leute, wir sind nicht das Imperium. Wir wollen euch wirklich nur helfen und nicht besetzen.
Ganz genau. Und deswegen finde ich den Grief Karga so toll geschrieben. Weil der da eben sitzt mit den Füßen auf dem Tisch, so respektlos dem Carson Tever gegenüber, weil er das noch nicht weiß, weil er noch nicht bekommen hat, das zu sehen.
Genau, und ich glaube, wenn die beiden noch ein bisschen öfter zusammengearbeitet haben vielleicht oder auch einfach sich besser kennen und Grief Karga auch gelernt hat, wie die Republik drauf ist im Vergleich zum Imperium, dann ich glaube, dann sind die auch ein bisschen netter zueinander oder besser gesagt eher zu unserem Rebellenpiloten.
Ja, oder wenn der Din Djarin die Möglichkeit gehabt hätte zu erzählen, ey, der war eigentlich ganz cool, der Captain Carson Tever.
Genau.
Ja. Stattdessen.
Aber ich muss noch mal einhaken zu eurer leicht Rassismus-Debatte, weil ich glaube, so schlimm veranlagt ist er da gar nicht. Ich denke, also wie es für mich rüberkam, war das ein ständiger Seitenhieb gegen den Mithral eben aufgrund seiner Vergangenheit, dass er ihn schon mal betrogen hat mit seinen Büchern, dass er ihn das immer wieder spüren lassen wollte. Weil ich glaube, an sich, so habe ich mit keiner anderen Spezies oder keinem anderen Charakter irgendwie so einen Umgang mitbekommen. Mhm. Weil selbst der eine Techniker, der ja am Ende der Folge scheinbar nicht ganz so loyal ist, wie man denkt, selbst den behandelt oder bezeichnet er auch mit als einen seiner besten Männer. Und ich glaube, das würde er nicht tun, wenn er grundsätzlich eine leicht rassistische Tendenz hätte.
Das wollte ich ihm ja auch gar nicht unterstellen, ne? Grundsätzlich.
Nein, alles gut.
Nur in diesem Zusammenhang wirkte diese Wortwahl mit den Kiemen und die Kaulquappe.
Ja, ich glaube, das ist bewusst, weil er ihm so ein bisschen immer noch zeigen will, Junge, du kannst zwar hier arbeiten, deine 130 Jahre, aber, oder wie viel waren es? Oder waren es 300?
350.
350, ja, wer zählt schon mit?
Genau, das sagt er ja auch.
Und ich glaube, das ist einfach, um ihm immer mal wieder einen reinzudrücken, damit er sich halt nicht sieht, okay, jetzt bin ich einfach wieder in meinem Angestelltenverhältnis wie vorher und ich darf das jetzt einfach abarbeiten, sondern ich glaube, das ist, weil er ihm immer noch mal einen reindrücken will.
Und der Mithral kriegt ja auch keinen Namen. Der wird ja nicht beim Vornamen oder Nachnamen genannt, das ist einfach der Mithral. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das eine Spezies. Genau wie der Weakray in Kapitel 9 auch immer nur der Weakray genannt wurde. Unabhängig davon, der Mithral ist wieder da. Das war für mich überraschend. Man hat ihn zwar in einem Trailer gesehen, aber trotzdem war ich überrascht davon, welche Rolle der da spielt, also wie präsent er ist. Wie habt ihr den erlebt? Und hat der für euch gut getan? Und inwiefern?
Ich habe mich schon gefragt, welche Funktion die Rolle des Mithrals so für die Geschichte hat. Es war irgendwie cool, den wiederzusehen da am Anfang. Mando drückt ihn in so ein paar Sprüche rein. Es war lustig, musste schmunzeln. Aber dann hat er ja auch diesen Landspeeder gesteuert zum vermeintlichen Außenposten des Imperiums. Und dann ist er da ja sogar mit rein und hat dann da den Reaktor runtergefahren. Und er wurde dann da die ganze Zeit irgendwie vorgeschickt und hat immer die blöden Sprüche von Greef Karga abbekommen. Aber das sind ja alles Sachen, das hätte auch Cara Dune oder Greef Karga selber machen können. Also wozu hat es da den Mithral gebraucht? War das nur, um diesen frotzeligen Humor mit reinzubringen? Ich konnte es nicht so richtig erklären. Es hätte den ja nicht gebraucht, oder?
Stellenweise hatte ich auch eher so die Angst, dass er die so ein bisschen behindert. Weil er ist ja halt selber auch nicht so sicher in diesem ganzen Umgang mit Waffen und so. Also ich glaube, das ist nicht sein Tagwerk. Ich glaube, hätte ich die Mission geplant, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht unbedingt gezwungen mitzukommen. Mhm. Weil er hat ja auch nicht drum gebettelt, wirklich da mitmischen zu dürfen.
Das Gefühl hatte ich auch, gerade beim ersten Gucken. Dieses, hä, warum nehmt ihr den jetzt mit? Aber beim zweiten Gucken fand ich das so klasse, diesen Humor, den er da reinbringt. Das ist schon so ein komischer 80er-Jahre-Comedy-Action-Humor gewesen. Aber als er da auf diese Plattform geht und sagt, hey, da ist kein Geländer.
Get on the reactor controls, drain the coolant lines. We'll watch the doors.
Me?
Yes, you.
Well, I'm afraid of heights. And heat. And lava.
How about if I put you back in carbonite? Get over there.
There's no guardrail on this.
Come on!
Das spricht doch das an, was wir auch schon gedacht haben bei Obi-Wan Kenobi in Episode 4, ja. Als der auf diese Plattform geht, um den Traktorstrahl zu deaktivieren. Wieso baut das Imperium solche Dinger und macht da keine Geländer hin? Und der spricht es aus. Das funktionierte für mich hervorragend. Und schön, wie seine Spezies dann auch gezeigt wird, ja, mit dieser Feuchtigkeit, die er um sich herum braucht. Als der Mando in den Raum kommt das erste Mal und dann dieser Sprühnebel hochkommt, war das eine Angstreaktion oder war das eine Funktion der Weste, Feuchtigkeit zu erzeugen? Wie habt ihr das verstanden?
Als Angstreaktion. Der hat sich erschrocken, den Mando zu sehen und dann ist das so eine körperliche Reaktion, dass er einfach Flüssigkeit aussondert.
Das hat so ein bisschen was, weißt du, von so einem Tintenfisch, wenn die sich bedroht fühlen und dann diese Tintenwolke aussprühen, um sich zu tarnen. Ungefähr so einen Charakter hatte das für mich. Ich glaube, da hat gerade jemand ein bisschen Muffensausen. Ja.
Kommen wir auf die große Geschichte jetzt mal, beziehungsweise auf den Hauptcharakter, unseren Din Djarin und das Kind. Die erste Szene ganz am Anfang, als das Kind in dem Kabelschacht sitzt und der Mando ihm sagt, er soll das rote Kabel da einstecken und das blaue Kabel.
Did you get the wire out? The red wire? No, the red one. Show me the red wire. The red one. Yes, good. Now, you're going to plug that red wire where the blue wire goes in the board.
Das war für mich halt erstmal ultra komisch, weil es so überraschend war. Ja? Der Mando spricht hier mit jemandem, ob der das Kabel hat. Und ich als Zuschauer frage mich, das Kind kann es ja nicht sein. Das versteht ja sowas nicht. Und dann sitzt da hinten dieses Kind in diesem Kabelschacht. Und die Perspektiven und das Timing dabei so exzellent ausgeführt, finde ich. Die Anweisung zu dem Kabel, die Reaktion des Kindes, der Blick durch den Schacht auf das Kind, Gegenschnitt. Dann diese Perspektive aus der Seite, wo der Rauch dann aus diesem Schacht quillt. Also ich habe mich kaputt gelacht. Und ich war gleichzeitig immer so befremdet. Was ist denn das jetzt bitte für eine Vater-Sohn-Beziehung? Also wenn ihr ein Kind hättet, hättet ihr das machen lassen?
Nee, viel zu gefährlich. Das lasse ich doch da nicht in so einen Maschinenraum steigen und mit Kabeln, die dann ja auch noch gegensätzlich geladen sind, darum hantieren.
Nee, ne? Also der Mando traut dem Kind sowas überraschend Kompliziertes und Gefährliches zu. Und dahinter steckt dann für mich so die Frage, wie viel Verantwortung gebe ich meinem Kind? Also wie sehr versuche ich, die kleinste Gefahr von ihm abzuhalten oder wie viel traue ich ihm zu? Also es gibt ja solche Eltern, wenn das Kind an einer Ecke eines Tisches vorbeigeht, dann legen die Eltern gleich die Hand auf die Ecke, damit das Kind sich bloß nicht stößt, ja. Und andere lassen ihr Kind relativ frei rumlaufen und nehmen mal in Kauf, dass es sich auch mal milde wehtut. Und der Din Djarin gehört hier eindeutig zu der zweiten Kategorie und für mich persönlich ein bisschen too much mit dieser elektrischen Spannung, wobei dem Kind ja dann nichts Ernsthaftes passiert.
Are you okay? Well, it was worth a shot.
Aber wir sehen dann auch in dieser Szene und in der danach, als sie dann in dem Frachtraum sitzen und da Brühe oder Tee trinken, da sehen wir ja auch, wie buddymäßig diese Verbindung ist zwischen den beiden. Also als der Din Djarin da seinen Helm so leicht lüftet zum Trinken. Was habt ihr da gedacht? Warum nimmt Din Djarin da den Helm so halb ab und doch nicht ganz? Wie ist das Verhältnis gerade zwischen ihm und dem Kind und seinem persönlichen Verhältnis zum Helm abnehmen oder Helm nicht abnehmen? Das ist ja so die große Frage weiterhin, was seinen Charakter angeht. Was mache ich mit dem Helm und wie stehe ich zu dem Kind?
Ja, da war viel Symbolik in der Szene drin. Also vielleicht hat er den Helm schon immer so abgenommen, um irgendwie was zu trinken, auch vor dem Kind. Wir als Zuschauer haben das noch nie zu sehen bekommen. Aber ich denke, das ist eigentlich kein Zufall, dass es so inszeniert ist. Wir haben ja auch schon mal in unseren Clone Wars Folgen besprochen, wie Szenen platziert sind, wie die gewollt platziert sind von den Machern, die Regie führen. Und nachdem Bo-Katan in der letzten Folge diese Zweifel in Mando gesät hat, was die Sinnhaftigkeit dieser Helmregel angeht, kriegen wir jetzt hier einen Mando zu sehen, der definitiv seinen Helm ja ein Stück weit abnimmt oder zumindest so hoch nimmt. Und man sieht sein Kinn, man sieht ganz kleinen Moment seinen Mund. Das ist ja nun kein Zufall, dass wir das jetzt so präsentiert bekommen. Für mich hat das diese Symbolik, das arbeitet nach wie vor in dem Mando, was Bo-Katan da gesagt hat zu ihm. Es gibt noch andere Wege der Mandalorianer. Und vielleicht ist der Weg, den Bo-Katan und ihre Leute gehen, ja gar nicht so schlecht für den Mando. Der denkt darüber nach und das wird uns jetzt symbolisch gezeigt, indem er den Helm so ein bisschen abnimmt. Noch nicht so richtig, aber so ein bisschen zumindest. Das ist so ein Spiegelbild seiner Gedankenwelt. Und das Kind ist da ja auch ganz interessiert und guckt so direkt, huch, was passiert denn da mit dem Helm? Versucht so richtig so einen Blick zu erhaschen.
Jein. Ja, ich finde es gut, dass es so platziert ist, aber andererseits muss ich sagen, wie willst du halt sonst eingesperrt in diesem Schiff mit dem Kind irgendwie Nahrung zu dir nehmen?
Drehst dich weg, dass das Kind gar nichts sieht.
Das, oder das könnte sein, ja.
In diese Schlafkabine, dass das Kind da auch gar nichts sieht.
Außer natürlich, er sieht das Kind wirklich schon mittlerweile als Teil seiner Familie an. Weil vor Familienangehörigen, meine ich, war diese Regel nicht so forciert. Wobei ich mich mit der Regel aber auch nicht so wirklich auskenne, weil die relativ neu für mich ist. Aber ich hoffe halt wirklich, dass er sich nochmal Gedanken gemacht hat über die Worte von Bo-Katan. Aber nochmal kurz einen Sprung zurück zu der ersten Szene mit dem Kabelschacht. Ich finde die eigentlich ziemlich schön sogar platziert, weil wir ja in der Folge auf dem Eisplaneten mit den Spinnen ja schon mal von Mando die Worte gehört haben zu dem Kind, dass es sich halt auch mal nützlich machen soll. Und jetzt sehen wir halt quasi immer mehr dieses Kind nicht nur als ein Schützling von unserem Mando, sondern auch als Unterstützung. Es wird immer mehr mit eingebunden. Und ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran mit den Kabeln, dass er halt nicht in diesen Kabelschacht reingepasst hat. Mhm. Es war halt nun mal wirklich prädestiniert, dass nur dieses Kind da reinpasst. Und wir deswegen sagt er am Ende auch noch so schön, naja, es war ein Versuch wert.
Und wir können bei all dem nicht wirklich hundertprozentig sagen, versteht das das da jetzt mit dem roten Kabel oder riskiert das jetzt einfach mal, dieses Kabel hochzuheben? Meint er das jetzt? Weil letztlich versteht das Kind die Anweisung ja nicht wirklich. Es ist dann doch noch zu kompliziert. Und was weitere Fähigkeiten des Kindes angeht, Stichwort die Macht. Ich denke an diese Szene in der Schule, als das Kind die blauen Kekse zu sich rüberzieht. Was ging euch da durch den Kopf oder was fühlt ihr dabei?
Ich habe mich gefreut, das Kind mal wieder im Umgang mit der Macht zu sehen. Es war jetzt ja keine große Aktion, die da irgendwie Leben oder Schlachten entschieden hat. Aber das hat uns ja nochmal so daran erinnert, das Kind ist ja nach wie vor ein sehr mächtiges Wesen, wenn es das auch sein will. Weil bisher in dieser ganzen Staffel wurde es ja irgendwie nur gerettet, beschützt, war hilflos und konnte sich nicht selbst zur Wehr setzen. Aber das war jetzt so ein netter Reminder. In dem Kind schlummert ja noch diese Macht. Und es war eine süße Szene.
Es ist so bewusst absichtlich eingesetzt. Ne? Also ich nutze die Macht, um mir jetzt Kekse zu klauen. Das ist natürlich irgendwie süß und irgendwie auch harmlos. Aber streng genommen, ich bin heute so ein bisschen der Kritterei, ja? Streng genommen ist das egoistisch und auch so ein bisschen negativ. Weil wir wollen das vielleicht gerade nicht sehen. Weil das Kind ja sonst so strahlt und auch sonst so selbstlos gezeigt wird, als es da den Grief Karga heilt und dadurch auch erschöpft ist und so. Aber ich finde das hier ganz clever gemacht, um zu zeigen, wir müssen wachsam bleiben und schauen, was da mal vielleicht aus dem Kind wird. Das ist jetzt irgendwie süß, aber potenziell, ne, es ist auch egoistisch und vielleicht auch negativ, weil es klaut ja wirklich. Ich denke da, und das ist jetzt ein großes Fass an Game of Thrones, Daenerys Targaryen. Also solange die ihre Macht benutzt hat, um Sklavenhalter zu exekutieren, ja, da waren ja alle an Bord. Ja, Superkönigin, folgen wir der mal. Aber als sie dann ihre Macht benutzt hat, um eine ganze Stadt zu vernichten, kam dann die Erkenntnis, okay, die ist doch ziemlich crazy und unkontrollierbar und irgendwie auch böse.
Die Mad Queen.
Da war das schon zu spät, als man das erkannt hat. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass das Kind so wird wie Daenerys Targaryen. Ich bin so fasziniert von diesem Gedanken, dass die Macher von The Mandalorian das Kind so beschreiben, dass es nicht nur süß und gut ist, sondern dass da potenzielle Düsternis angedeutet wird, also leicht angedeutet wird. Und hier kommt dann wieder diese Lehre des Quill rein. Wir prägen unsere Kleinen dadurch, was wir ihnen vorleben. Und der Mando hat jetzt hier noch die Chance, sozusagen das Kind entscheidend zu prägen, dass es solche Sachen halt nicht macht.
Ich muss aber anmerken, Kevin, es hat ja vorher drum gebeten.
Ja.
Das hat ja vorher nett nachgefragt. Ja. Und dann kam ja diese fiese Antwort. Und dann hat sich gedacht, ich habe aber Hunger und ich möchte diese Kekse.
Come to the dark side. We have cookies. Gab es noch weitere Themen, die ihr für euch aus dieser Folge gezogen habt, ganz allgemein?
Ja, wir haben ja schon über die Szene gesprochen, als Cara Dune mit Carson Teva spricht. Und er hat da ja Alderaan angesprochen und so weiter und so fort. Und er sagt da ja auch, dass sie Local Support brauchen, weil irgendwas geht hier vor. In den Kernwelten will es keiner glauben. Aber ich frage jetzt euch, ist das das schon so Foreshadowing auf die erste Ordnung, was wir da sehen? Darauf, dass die neue Republik das Imperium ja nicht konsequent genug verfolgt oder nicht konsequent genug verfolgen kann, weil die Galaxis so gigantisch groß ist. Und die erste Ordnung wird aber ja auch nicht so richtig ernst genommen, als sie denn erscheint. Das weiß ich aus dem Visual Guide zu Episode 7. Die First Order existiert ja und die neue Republik nimmt die nicht so richtig ernst. Nur Leia und der Widerstand wollen sich so richtig um die kümmern. Und jetzt sagt ja hier der Carson Teva schon, ich spüre, irgendwas stimmt hier nicht, so im Outer Rim, irgendwas geht hier vor, da vielleicht erhebt sich ja mal irgendwie wann sowas. Das höre ich da so raus. Das ist doch schon so ein Foreshadowing auf die erste Ordnung, oder?
Würde ich sagen, ja. Wir hören ja auch in der einen Szene von dieser imperialen Offizierin, ne, auf diesem kleinen Kreuzer, dass in der neuen Welt man das berücksichtigen werde.
In der neuen Ära, sagt sie, in the new era.
Auf jeden Fall merkst du da halt, die kämpfen nicht nur ums Überleben oder sind halt gerade dabei, oh scheiße, jetzt sind wir hier quasi kopflos, sondern die haben schon ambitionierte, größere Pläne, was Neues aufzubauen und die sind schon dabei, also die Pläne existieren. Das ist nicht nur ein wahlloses Überleben erstmal und ein Restrukturieren, sondern über den Punkt ist das Imperium schon hinaus. Und das kriegen halt die Piloten im äußeren Rand mit, aber in der Kernwelt natürlich bis zum Schluss, also bis in Episode 7. Will ja keiner diese wirklich ernst nehmen, wie du es ja schon gesagt hast. Ich glaube schon, dass wir da so ein schönes Foreshadowing auf die erste Ordnung haben.
Wobei der Moff Gideon ja noch sehr auf diesem Begriff Imperium rumreitet. In dem Kapitel vorher sagte er Long Live the Empire und nicht The New Order oder sowas. Ne? Also das ist noch begrifflich sehr stark. Aber potenziell ist dieses auf jeden Fall drin, dass Überbleibsel des Imperiums sich irgendwann dem anschließen, was dann aus den unbekannten Regionen rüberschwappt und übergreift und sich dann auch über das, was vom Imperium noch übrig ist, dann halt auch in den äußeren Randbereichen, in den Kernbereichen, im mittleren Rim und so dann wieder ausbreitet. So verstehe ich das auch. Insofern ja. Kommen wir auf den Punkt jetzt, die Machart dieses Kapitels, Drehbuch, Regie, Sound, Musik. Sind euch da Dinge besonders aufgefallen? Sind euch Dinge besonders wichtig? Haben euch gewisse Sachen nicht gefallen?
Wir sehen zweimal in dieser Folge, wie die Kamera bzw. die Szenerie ja gar nicht den Mando thematisiert. Das ist einmal dieses Comeback von Cara Dune, wo sie die Plünderer alle fertig macht. Und für mich wirkte das so, wir sehen jetzt wirklich nur Cara Dune, die ist back on track, die ist hier zurück, sie ist der neue Marshall. Ist einfach cool, die wiederzusehen. So. Und da hat es den Mando da auch nicht für gebraucht. Die hat einfach so eine eigene Szene mal hier verdient gehabt. Und dann ganz am Ende sehen wir aber Moff Gideon, wie er da informiert wird über den Peilsender, der an der Razor Crest befestigt ist und dann ja diese ganzen, ne, für mich sind es Dark Trooper. Und das ist ja so ein ganz klassischer Cliffhanger. Wir sehen etwas, was unser geliebter Protagonist nicht sieht und uns mit einem unguten Gefühl zurücklässt. Wir haben jetzt die Hälfte dieser zweiten Staffel hinter uns. 4 Kapitel kommen noch, 4 sind abgeschlossen. Und jetzt ist so das Halbfinale der Staffel und wir sehen, Moff Gideon hat einen Peilsender am Mando dran, der wird ihn definitiv verfolgen, der baut da irgendwie seine geheime Elite-Truppe noch auf, es wird auf jeden Fall ganz unruhige Zeiten für den Mando und das fand ich ein sehr, sehr cooles Stilmittel, dass wir hier diese Szene bekommen haben, wo man Mando nicht sieht, weil er ja sonst irgendwie immer mit Schritt und Tritt verfolgt wird von der Kamera und hier haben wir ihn nicht.
Ich finde, diese Folge arbeitet wirklich stark mit Dingen, die wir nicht sehen. Nicht nur auf den Ebenen, die du genannt hast, sondern auch Beispielszene, der Mando fliegt mit seinem Jetpack auf die imperiale Basis. Hold tight. Man sieht aber nicht, was der da genau macht. Also man hört Schüsse, dann fliegt ein Stormtrooper runter. Und erst als dann Greef Karga und Co. mit dem Fahrstuhl dann oben ankommen, sehen wir dann aus deren Sicht, wie der Mando da steht, mit gezogenem Blaster und um ihn herum liegen mehrere Trooper.
Empty base, huh?
Also da ist Spannung erzeugt durch Nichtwissen, was passiert da. Und noch cooler, nach dieser Szene mit der Erkenntnis, über die wir am Anfang gesprochen haben, dieses It's a lab, ja, also das hier ist keine Basis, sondern ein Labor.
This must be an old transmission. Moff Gideon is dead.
No. This recording's 3 days old.
If Gideon's alive, then...
Da fliegt der Mando mit dem Jetpack ja weg und ist da eine ganze Weile aus dem Spiel. Wir sehen nicht, was macht er. Die große Frage war ja, ich muss das Kind holen.
I need to get the kid.
Jetpack, you're faster that way. We'll head to the speeder and meet you in town.
Come on, let's go. When did you say this place is gonna blow again?
Alle stimmen sofort zu, keiner widerspricht, hä, wieso musst du jetzt das Kind holen? Es ist gleich klar, warum. Die Gefahr ist so groß und er muss sofort weg, weil es könnte ja sein, dass der Moff Gideon jetzt gerade in der Schule ist und das Kind holt. Ach Gott, ging es mir dabei schlecht, ja. Und wir bleiben dann in dieser Action-Szene bei Greef Karga, Cara Dune und dem Mithral und dadurch funktionieren zwei Dinge. Erstens werden die dann durch den plötzlich auftauchenden Mando vor den TIE Fightern gerettet. Das ist kein Deus Ex Machina, wo man sich fragt, hä, wo kommt der jetzt her, sondern das ist irgendwie logisch und unser Held rettet die. Und zweitens erfahren wir dann, dass der Mando das Kind holen konnte. Er hat es geschafft. Ja, wir sehen dann mit diesem Schulterblick, das Kind ist auf der Rückbank. Und da ist dieses, wir sehen Dinge nicht, erzeugt Überraschung, Spannung und Humor. Und das finde ich in diesem Kapitel auffällig von der Handschrift her, vom Drehbuch her und von der Regie. Und super gelungen.
Und ich möchte bei der Szene, wo die Razorcrest die TIE Fighter weglasert, wieder einmal die Musik von Ludwig Göransson loben. Ich hatte ja schon eingangs in der Folgenbesprechung gesagt, wir sehen in dieser Folge endlich mal wieder den Mando als strahlenden Held. Was hat der für Rückschläge erlitten? Durch die Eisspinnen, wo sein Schiff zerstört wurde. Dann wurde seine ganze Welt von Bo-Katan auf den Kopf gestellt. Und in dieser Folge geht er doch mal wieder voran. Mit seiner schillernden Beskar-Rüstung geht er durch die Korridore des Labors da zuerst. Und Greef Karga und Cara Dune, seine alten Freunde, sind dann dicht hinter ihm. Und er rettet dann da auch den Tag, indem er mit der Razorcrest da ankommt und diese unfassbar coolen Manöver fliegt und die TIE Fighter da weglasert. Das Kind feiert auf dem Rücksitz eine Riesenparty, weil sein Vati da das halt so cool alles löst und Ludwig Göransson lässt alle Pauken und Trompeten nochmal erschallen in Mandos Thema. Ich saß da vor dem Fernseher wirklich und dachte so, ja Mando, gib ihn, zerstör die TIE Fighter. Das war so cool, ihn mal wiederzusehen nach diesen letzten Folgen, wo er so am Boden
war. Und mir ging das dann dabei so, als noch ein TIE Fighter übrig war, war ich wirklich gespannt, oh mein Gott, das wird jetzt nochmal gefährlich. Die fliegen so frontal aufeinander zu. Und es wurde auch deswegen spannend, weil genau in dem Moment hörte diese Heldenfanfare auf. Es wurde still von der Musik her. Du hörtest nur noch die Geräusche dieser Flugzeuge. Und dadurch wurde nochmal unterstrichen, boah, so dieser überlegende Heldenmoment ist jetzt weg. Jetzt ist es nochmal so 1-1. Es könnte so oder so ausgehen. Und dann nutzt der Mando dieses Try spinning, it's a good trick, ja. Und ich finde auch, die Musik stellt Zusammenhänge her zu früheren Kapiteln und zu anderen Inhalten. Als die vier da am Anfang durch die imperiale Basis laufen, hören wir die gleiche Musik, die gespielt wurde, als Mando in Kapitel 3 Dr. Pershing stellt.
Let's go. The access corridor should be right past this junction.
The transformer over there. All right, we'll check it out. What did you do to it? What did you do to it?
I protected him. I protected him. If it wasn't for me, he would already be dead. Please.
Und so kriegen wir subtil das Gefühl schon am Anfang dieser imperialen Basis, die sind connected. Ja, wir laufen hier durch die Höhle desselben Löwen, auch allein durch die Musik.
Was mir aber auch noch aufgefallen ist, meine ich zumindest, ist bei dem Abstellen des Energiereaktors in diesem Labor. Mhm. Ich glaube, das ist auch von dem Sounddesign ähnlich inszeniert, wenn nicht sogar gleich wie das, wo Obi-Wan den Traktorstrahl ausschaltet.
Auch mit dem Geländer, das gefehlt hat, das haben sie ja auch gesagt. Das ist ja auch so ein Running Gag von der Obi-Wan-Szene von damals.
Auch andere Dinge aus Episode 4 zitiert, wie die Stormtrooper sprechen, ne? Alright, man, load your weapons. And there they are, blast them.
Alright, man, load your weapons. There they are, blast them.
Das ist 1:1 die Wortwahl der Stormtrooper in Episode 4.
Alright, man, load your weapons. Stop that ship! Blast them!
Und der imperiale Außenposten, beziehungsweise ja das Labor, das hat mich von der Bauweise zuerst an diese Todesstern-Forschungsstation von Edu aus Rogue One erinnert. Da stehen ja auch oben diese Geschütztürme drauf, die haben mich auch so ein bisschen an die von Edu erinnert, als die X-Wings da aus der Dunkelheit ankommen, ja, und da losschießen. Und diese Landeplattform, die über die Schlucht so ragt, das ist da, wo Jyn Erso denn ja hochklettert, das sah auch ähnlich, ja, aus wie diese Forschungsstation. Da musstet ihr daran, ja, auch denken, oder?
Ja, ja? Schöne Referenz. Ich habe mir direkt gedacht, das Imperium scheint nicht viele Bauweisen zu kennen.
Sie sollten öfter einen Lava-Flow-Sith-Architekten ranlassen, so wie der Typ, der zeitweise Darth Vaders Festung gebaut hat. Sonstige Details, verrücktes Zeug, irgendwas, was euch aufgefallen ist, was euch Spaß gemacht hat.
Der Code-Zylinder. Vielleicht ging es nur mir so, aber das ist ja dieser Stift aus der Brusttasche der imperialen Offiziere oder die ja auch manchmal die Moffs vorne in der Brusttasche haben. Da wurde ja ewig lange drum gerätselt, was sind das eigentlich für komische Eddings oder Stifte oder was auch immer da drinne hängt. Vielleicht seid ihr da schon länger mit bekannt. Für mich war das jetzt was ganz Neues. Die Dinge heißen Code-Zylinder und sind ja quasi so ein Generalschlüssel für alle Türen, die es in imperialen Einrichtungen, ja, gibt.
Ich glaube, Cosplayer, die sich seit Jahrzehnten damit auseinandersetzen, wissen das schon lang und die lächeln jetzt über uns. Aber ich weiß das auch erst seit Rebels, dass die Code-Zylinder heißen. Und ich war teilweise auch verwirrt, was die da in der Schulter tragen, auch die Rebellenpiloten teilweise in der Schulter haben.
Was mich verwirrt hat daran ist, wir sehen doch, glaube ich, aber in Rebels, so habe ich die, glaube ich, auch das erste Mal gesehen, aber da versinken die doch eigentlich Stück für Stück, wenn die irgendwas verdekodieren, oder?
Das sind nicht unbedingt die Codezylinder, an die du jetzt denkst. Du denkst an diese Spikes, ich weiß nicht, wie die im Deutschen übersetzt werden, die dann so reingedreht werden, ne? Das wir jetzt auch in der Folge mit den Gosanti-Kreuzer gesehen haben, die dringen ja von außen auch ein, indem sie da so einen Spike reindrehen.
Ach so, okay. Ja gut, dann kann das sein, dass ich die da so ein bisschen verwechselt habe, weil da habe ich mich auch gewundert, weil ich dachte, ja, okay, Codezylinder kenne ich schon von Rebels. Aber ich habe mich dann halt gewundert, dass die das wirklich nur einmal so da drauf halten mussten und dann war es quasi entsperrt, weil ich kannte das auch nur so, dass sie sich dann so langsam da reinschrauben.
Mhm. Weiteres verrücktes Zeug?
Der Mithril erzählt ja, als er Mando sieht, dass er auf der linken Seite immer noch, ja, blind ist. Da muss ich direkt an Han Solo denken, denn dem ging das ja sehr, sehr ähnlich. Nachdem er aus dem Carbonit befreit war, war er komplett, ja, blind. Und das war irgendwie eine Anspielung, ne? Zwei Leute, die unter Carbonit-Spätfolgen leiden.
Ich möchte noch was einwerfen. Star Wars hat jetzt einen Jeans-Typen im Kanon. In der einen Szene, als unsere vier Helden die Basis stürmen und dann auf die beiden Wissenschaftler treffen. Links hinten im Bild steht ein Typ in Jeans, T-Shirt und mit einer Armbanduhr.
Das ist einer von der Produktion, ja, oder wie? Das muss ein Fehler sein, oder?
Das ist ein Fehler. Ja.
Ach.
Das ist von Filmen nicht
auf. Ich sehe schon die Cosplayer, die sich darauf stürzen.
Ich sehe schon den Wikipedia-Eintrag. Kanon, Legende, Jeans Guy und die Cosplayer, die in Zukunft die Comic-Cons und so stürmen. 20 Jeans-Typen. Also Blue Jeans, mintgrünes T-Shirt und eine Armbanduhr. Der steht da hinten links. Hinter Greef Karga kann man den sehen. Stört euch sowas, wenn ihr das jetzt wisst und euch das nochmal anguckt?
Nee, ich finde das charmant, dass sowas passiert einfach selbst in den hochwertigsten Produktionen. Es gibt ja auch bei YouTube ganze Zusammenstellungen von Fails und Bloopers von der Produktion. Alleine in Episode 4, der Sturmtruppler, der sich da den Kopf stößt an der Tür, das ist ja auch alles nicht beabsichtigt gewesen und so. Aber ich finde, das gehört irgendwie zum Film dazu. Ich kann da lächelnd drüber hinwegsehen.
Ich glaube, lange wird es wahrscheinlich nicht drin bleiben, weil ich meine, das auch bei Game of Thrones gesehen zu haben. Da stand ja auch mal dieser Kaffeebecher auf dem Tisch.
Mhm. Ja, genau.
Und der wurde ja auch nachträglich dann rausretuschiert. Aber ich finde sowas immer irgendwie ganz nett, weil ich meine, das ist immer noch eine Kunstform und von Menschen gemacht und wir machen halt auch alle mal Fehler. Und ich finde das dann nicht verwerflich, sondern einfach auch mal so ein bisschen witzig, wenn man sieht, ach guck an, die trinken Kaffee.
Ja.
Oder da steht ein Typ in Jeans in einer Forschungseinrichtung. Ja.
Die Plünderer, die Carol Dune fertig macht in den alten Katakomben der Mandalorianer, sind ja, Kevin hat es schon gesagt, Aqualishana. Mhm. Da kennen wir jetzt einen ganz berühmten von, nämlich Ponda Baba. Das ist ja der Bursche, der zusammen mit Dr. Everzan, heißt der Everzan?
Ja.
Genau. Die beiden pöbeln da ja Luke in der Kantine an und Ponda Baba verliert daraufhin ja schnell den Arm, den Obi-Wan ihm abschlägt. Ich fand es cool, diese Spezies jetzt hier nochmal zu sehen, wie sie da so primitive, dümmliche Plünderer sind, die dann von Cara Dune vermöbelt werden.
Ist nicht das erste Mal, dass wir außerhalb von Episode 4 Ponda Baba Aqualish nochmal sehen, diese Wesen mit den großen schwarzen Augen, dem kahlen Kopf, sonst aber Fell. Und diese großen, auffälligen Mundwerkzeuge im Gesicht, verzeiht, wenn ich das nicht richtig benenne. Wir sehen zum Beispiel in den Prequels diesen Senator Po Nudo. Das ist einer, der sich später Count Dooku und den Separatisten anschließt. Das ist auch einer von denen, die dann von Darth Vader auf Mustafar getötet werden. Und in Rebels sehen wir auch den einen oder anderen Aqualish, zum Beispiel den Amdawabo. Das ist der, diese Ladung Ionendisruptoren an das Imperium verkauft in der ersten Staffel. Also die kommen hier und da vor, tendenziell auch eher als Bad Guys, wobei uns ja Robot Chicken gelehrt hat, dass Ponda Baba es ja eigentlich gut gemeint hat. Ne?
Das war doch so ein Künstler oder so ein
Maler. Ja, und der sagt ja zu Luke nicht, du Blödmann, sondern hey, ich mag deine Frisur.
Er hat quasi nur darunter gelitten, dass sein Kumpel da pöbeln wollte.
Genau. Die Aqualish sind wieder da. Und ich mochte sehr den Protokolldroiden in der Schule, ihr habt den schon erwähnt, der erzählt da mal eben Star Wars Basiswissen, ja, unsere Galaxis. Und das hat es so in dieser Form in einem Star Wars Streifen noch nicht gegeben. Abgesehen von Moff Gideon, der da onscreen das E-Web erklärt hatte in der ersten Staffel, liest hier der Protokolldroide sozusagen einen Wikipedia-Eintrag vor, also diese 5 Major Trade Routes in der Galaxy, da fällt der Name Corellian Run und Hidian Way und da benennt er da ausdrücklich die Regionen der Galaxis, vom Outer Rim über das Mid Rim, die Expansion Region, das Inner Rim, die Colonies, the Core und the Deep Core, alles mal ausdrücklich benannt. Und dann sagt er auch, der Hauptplanet der Alten Republik war früher im Kern, nämlich Coruscant. Und dann the Capital der Neuen Republik ist jetzt momentan auf Chandrilla. The Capital of the New Republic is currently on the planet. Und dieses Wort currently, momentan, spiegelt wieder, dass die Hauptstadt der Neuen Republik ja eben nicht auf einem festen Planeten war, sondern zwischen drei Planeten rotiert ist. Neben Chandrilla ja auch noch Hosnian Prime und Nakadia und bevor dann Hosnian Prime später der Hauptplanet fest wird, so wie wir das dann in The Force Awakens sehen. Ich finde das so nett, dass das hier ausdrücklich gesagt wird. Da wird auch noch der Acadies Maelstrom erwähnt, den wir aus Solo kennen, also diese ganze Konstellation um Kessel herum. Und ich habe, bevor ich die Folge gesehen habe, meine Aurabesh-Tabelle, die lag hier eine Woche auf meinem Schreibtisch, dann habe ich sie in den Papierkorb geworfen und in dem Moment, wo ich diese Folge gesehen habe, ich bereut und wieder aus dem Papierkorb rausgeholt und habe versucht, diese Tafel da zu übersetzen, was da alles steht, wo der Protokolldroide steht. So, und jetzt haltet euch fest, nachdem ich ja letztes Mal schon so bahnbrechende Erkenntnisse gemacht habe, wir haben da Wörter stehen auf dieser Tafel. Keypoint und Gravitational Vector. Also da sind nicht irgendwelche Planetensysteme bezeichnet, sondern sozusagen die Physik der Galaxis, also Keypoint und Gravitational Vector.
Und das sollen die kleinen Kinder dafür begreifen. Naja. Ich habe bei dieser Szene nur auf die Untertitel geachtet und darauf, was die Protokolldroidin da erzählt. Und meine Freundin, oh, Baby Yoda, er ist so süß, jetzt hat er die Kekse. Und ich, sei still, ich will das hören, was sie über die Galaxis erzählt. Und erst beim zweiten Mal ansehen der Folge konnte ich mich so richtig über Baby Yoda amüsieren.
Die Kinder waren aber auch süß, die da saßen, ne? Mit dem Best-of aller Star-Wars-Frisuren und Kopfbedeckungen. Also ich habe da den Knoten von Tante Beru gesehen und den Zopfkranz von Leia auf Endor und natürlich die Frisur von Rey mit den drei Knoten am Hinterkopf. Das war wunderschön zitiert. Andere Zitate, natürlich der Landspeeder des Mithral, der sieht diesem X-34 Landspeeder von Luke Skywalker sehr ähnlich. Die Windschutzscheibe ist anders, die Turbinen an der Seite sind anders. Und natürlich dieser imperiale Truppentransporter, der jetzt den Namen Traxler Marauder hat. Zumindest ist es ein Fahrzeug, das diesem K-79 Truppentransporter sehr ähnlich ist. Dieser Truppentransporter hat an der Seite so Plätze für Sturmtruppen, die außen sind. Und dieser Traxler Marauder, den wir hier sehen, der hat außen nicht diese Sturmtruppenkabinen, sondern hat da offensichtlich auch irgendwas für Waffen. Also kleiner Unterschied da.
Und die Sturmtruppen bzw. die Scout Trooper sind nach wie vor inkompetent. Kriegen das nicht gebacken, da diesen Abhang runter zu düsen mit ihren Düsenschlitten, sondern zwei von den Jungs, die crashen ja direkt ineinander und dann sind es zwei Folger weniger für unsere
super tolle Action-Szene.
Bei der Szene musste ich so lachen. Ja, ich habe die Folge das erste Mal mit einem Kumpel zusammen geguckt und wir sehen ja, wie unsere Freunde da runterspringen mit ihrem Marauder. Und wie die ja schon ein bisschen Schiss davor haben, da runter zu springen. Und danach kommen die Biker, schießen da hinterher und ich spreche so aus, na, die haben ja scheinbar überhaupt keinen Schiss, da runter zu springen. Und mein Kumpel neben mir meint so, ja, ich glaube, die machen ihr ganzes Leben auch nichts anderes. Und in dem Moment rammen die beiden sich weg und knallen voll vor diese Felsen. Und wir mussten so lachen, weil es so ironisch war in dem Moment.
Okay, dann lass uns zum Schluss nochmal so ein bisschen alles zusammenrühren und vor allen Dingen mal nach vorne gucken. Nach dieser Folge, was denkt ihr, wo stehen wir jetzt und was passiert als nächstes?
Ja, die Hälfte der Staffel ist rum und wir haben auch mittlerweile kein Material aus dem Trailer mehr zur Verfügung. Alles, was im Trailer zu sehen war, ist jetzt auch in den ersten Folgen passiert und wir sind jetzt quasi komplett uns selbst überlassen, wie es wohl weitergeht. Wir wissen ja, Boba Fett geistert noch auf Tatooine rum oder der vermeintliche Boba Fett. Hoffentlich bekommen wir den noch zu sehen und nach wie vor will ja Mando zu Ahsoka. Er hat sich ja noch nicht mal hier die Zeit genommen am Ende, um mit Grief und Kara nochmal ein nettes Getränk zu nehmen, sondern er macht sich ja gleich weiter, weil er ja auch weiß, Moff Gideon lebt noch und will ja nach wie vor wahrscheinlich auch an das Kind kommen. Und er macht sich dann direkt auf, das Kind wieder zu den Seinen zu bringen. Also er wird wohl jetzt Ahsoka gezielt aufsuchen.
Mit dem Peilsender, so ähnlich wie sich Cara Dune und Mando zusammengetan haben, durch einen gemeinsamen Feind, den man bekämpfen muss, habe ich so ein bisschen die Vermutung, es wird wahrscheinlich so kommen, dass er bei Ahsoka ankommt, sie kennenlernt, aber dann durch den Peilsender auch relativ schnell schon in einen Konflikt mit den neuen Truppen von Gideon gezwungen werden wird und ihr quasi durch diesen Konflikt auch ein Vertrauen aufbauen.
Die Frage ist, wann in den nächsten Folgen taucht Ahsoka wirklich auf? Muss er sie erstmal finden oder trifft er gleich auf sie? Ich vermute eher, das wird das Ergebnis der nächsten Folge sein, dass sie am Ende dann zu sehen ist das erste Mal. Vorher müssen ja noch ganz andere Sachen passieren. Also erstmal muss Admiral Thrawn auftauchen, ja, der dann Moff Gideon sagt, hier, du setzt hier mit deinen blöden Dark Troopern aufs völlig falsche Pferd, weil jetzt brauchen wir wieder TIE Defender Programm und dann kommt der illegitime Sohn von Director Krennic und will den dritten Todesstern bauen und dann kommt Palpatine noch und schaut nach seinen Klonen. Das muss natürlich alles vorher noch passieren, ja. Nee, Quatsch. Ich finde, die Geschichte ist jetzt weitgehend zusammengeführt und die Konfliktlinien laufen ja auch immer besser zusammen. Also auf der einen Seite Mando, der seinen Weg sucht und herausfinden muss, was er mit dem Kind tun soll, also in diesem Spannungsfeld von das Kind ist mir ans Herz gewachsen, über ich soll das Kind mit seiner Art vereinen, bis hin zu die, die mir diesen Auftrag gegeben hat, die Schmiedin, ist vielleicht gar nicht so glaubwürdig, dieses Spannungsfeld. Und da spielen dann immer wieder rein der Konflikt um Mandalore, natürlich die Neue Republik gegen die Remnants des Imperiums mit Moff Gideon, der ja das Kind haben will. Und all das ist jetzt so wie auf einem Spielbrett aufgestellt. Da hat diese Folge so viel für getan, das alles sozusagen in Formation zu bringen und aufzustellen. Und jetzt kann es eigentlich richtig klasse weitergehen. Und wir haben relativ wenig Anhaltspunkte, was jetzt als nächstes konkret passiert. Und was mir noch so ein bisschen am Herzen liegt, ist, ich lese das immer wieder, dieses Filler-Folgen. Manche haben jetzt zu dieser Folge geschrieben, ey, das war endlich mal keine Filler-Folge. Ich habe sogar Kommentare gelesen, die haben selbst zu diesem Kapitel 12 gesagt, das sei ja wieder nur eine Filler-Folge gewesen. Und das kann man natürlich so sehen. Ich persönlich empfinde das ganz anders. Also diese Folge hat mir im Gegenteil diesen Wert der Episoden vorher noch mal richtig schön vorgeführt. Ich denke da vor allen Dingen an diesen Auftritt von Carson Teva. Der hatte ja jetzt hier Gewicht durch das, was er gesagt hat. Und das hat für mich auch nur so gut funktioniert, weil der eben in Kapitel 10 schon so eingeführt wurde, wie er eingeführt wurde. Und wir können das alles noch gar nicht ermessen, wofür die Folgen vorher vielleicht noch gut waren, wenn das jetzt als nächstes noch stärker zusammengeführt wird. Also da bin ich.
Ich glaube auch, diese Serie ist wirklich mit so viel Herz geschrieben, dass es eine reine Filler-Folge im herkömmlichen Sinne nicht gibt. Mhm. Also ich glaube, selbst die Folgen, die, sagen wir mal, zur Gewinnung von Zeit, möchte ich es mal nett formulieren, gedacht sind, selbst die sind immer noch mit Details gespickt, die später wichtig werden. Also diese reinen Filler-Folgen, die komplett losgelöst mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun haben, nichts aufgreifen oder nichts vorbereiten, gibt es in dieser Serie nach meinem Ermessen überhaupt nicht. Mhm. Selbst die, die ein bisschen von der Handlung und von der Action ein bisschen ruhiger sind, bringen doch irgendwo noch was Neues rein oder greifen irgendwas anderes, Älteres ein bisschen mit auf, dass man die ganze Geschichte ein bisschen mehr verarbeitet. Mhm. Und ich finde, das macht die Serie auch ganz gut, eine reine Filler-Folge im herkömmlichen Sinne nicht zu haben.
Ich sehe das auch so. Ich kann es aber auch nachvollziehen, dass manche Leute vielleicht auch anderes erwarten und dann deswegen das gar nicht so empfinden. Und das ist auch völlig okay. Okay, dann machen wir hier einen Strich drunter, meine Herren. Danke, dass wir nochmal geguckt haben auf Kapitel 12 von The Mandalorian. Hat Spaß gemacht, dankeschön.
Das hatte ich auch. Und wenn die zuhörenden Personen da draußen noch was zu sagen haben oder uns... Nee. Und wenn die zuhörenden Personen da draußen noch Gedanken zu all den haben, dann schreibt uns sehr gerne unter die... Komm, mach du mal, lieber Kevin. Ich bin da so schlecht drin, diese Abmoderation. Ich wollte nur sagen, die sollen Kommentare schreiben, weil ich lese das alles und finde das immer wieder cool.
Okay, das hast du hiermit gesagt.
Ich wollte gerade sagen, ich würde es genauso drin lassen.
Ja, okay, dann lass es so. Ne?
Danke, Lasse. Dann bin ich jetzt arbeitslos. Felix, wenn du noch vielleicht möge die Macht mit euch sein sagen könntest.
Soll ich?
Ja, natürlich.
Do it.
Tu es einfach.
Möge die Macht mit euch sein.
Oh boy.
Well, good luck flying, my friend.
Echo.